Erste Folge nach der Sommerpause. Was machen wir hier eigentlich? Hast du Lust, mal kurz zu erklären, worum es in diesem Podcast geht?
Wir schenken uns Wein ein in schwarze Gläser.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Die Sommerpause nähert sich dem Ende.
Endlich.
War zu lang, war falsch getimt. Ich habe einen Albtraum gehabt.
Oh oh.
Vor 14 Tagen abgefahren. Und zwar in meinem Traum musste ich bei der GG-Verkostung in Wiesbaden, die aber irgendwie nicht in den klassischen Kurhauskolonnaden stattfand, sondern in so einem etwas älteren kirchenähnlichen Gemäuer auf einem Berg.
Nur Huxelrebe und Moriumskar trinken.
Nein, nicht so schlimm. Ich musste noch 56 Weine verkosten und es waren noch 2,5 Stunden Zeit oder sowas. Das Ganze war auf einem Weinberg irgendwie und unten drin waren Dreharbeiten und ich musste immer raus, weil ich für diese Dreharbeiten als Berater engagiert worden war. Dort wurde gerade eine Action-Szene gedreht. Es wurde das Leben von Rudi May verfilmt und der hätte sich irgendwie eine Zeit lang seine Trauben mit Waffengewalt erkämpfen müssen, weil das irgendwie besetztes Gebiet war oder sowas. Und gespielt wurde er von Christoph Waltz, der mit so einem langen Wallermantel, so wie in Inglourious Basterds oder wo er da irgendwie so ein bisschen so rumrannte und mit automatischen Waffen irgendwie um sich ballerte und die Trauben wach sozusagen. Und ich sollte dem immer irgendwas über Wein erklären. Er wollte immer irgendwas wissen und ich wollte aber immer wieder rein, weil ich musste ja noch 56 Weine und noch 2 Stunden bis Ausschankschluss und das setzte mich alles irgendwie unter Druck. Und ich war vor einem Jahr in der Zaubershow von dem Timo von Berlepsch, der mit Hypnose arbeitet und so, und der macht dann immer so mit seinem Publikum auf, ist eine fantastische Show übrigens, wirklich toll, tolle Zaubertricks und auch die Hypnose-Tricks, Wahnsinn. Der macht so Aufwärmübungen, da identifiziert er direkt die Leute, die er wahrscheinlich ganz gut hypnotisieren kann. Und das ist alles sehr transparent, weil wenn dann Angst herrschen würde, dann würde es nicht funktionieren, dann würde es auch keine Freiwilligen geben. Deswegen erzählt er da viel und er hat eben auch erzählt über Selbsthypnose und über die Möglichkeit, seine eigenen Träume zu beeinflussen. Das fand ich ganz interessant. Ja. Er hat erzählt, wenn Sie sich das im wachen Zustand immer wieder vergegenwärtigen, das ist Ihr Traum, es ist Ihr Kopf, Sie sind der Boss. Ihr Kopf kann nicht einfach gegen ihren Willen Situationen aufbauen, in denen sie irgendwie, ja, und ich habe das seitdem immer mal probiert. Er sagte wirklich, sie können wirklich sagen, hey, ich falle jetzt nicht mehr vom Pferd, ich bin jetzt Olympiasieger im Springreiten sozusagen. Ja. Können sie in ihrem, und ich habe das tatsächlich seitdem immer wieder mal probiert und gemacht, das funktioniert. Je nachdem, es funktioniert häufig wirklich sehr gut. Manchmal dreht man das Ganze in eine schöne Geschichte, meistens macht man aber irgendwie sonst auch einfach auf oder es wechselt das Thema oder das. Und in diesem Fall habe ich dann in meinen Traum reingerufen. Es sind alle Weine längst verkostet. Der Bericht ist übrigens auch online. Die Excel-Datei ist irgendwie korrekt zugelesen. Sie liegt auch schon bei den Steady-Unterstützern. Und wir haben schon ein Teams-Meeting mit einem Armer irgendwie zu dem Thema. Es gibt hier keinerlei Terminschwierigkeiten. Und dann bin ich aufgewacht.
Und dann, aber viel zu früh. Wie geht die Geschichte weiter?
Keine Ahnung.
So bald als Rudolf May.
Auf jeden Fall. Es gibt ja Träume, die sind schwer zu deuten. Und einige Träume sind nicht so schwer zu deuten. Der war nicht so schwer zu deuten. Wir sollten die Sommerpause beenden, wenn Wiesbaden war. Ich habe offensichtlich dann sehr viele Geschichten zu erzählen und habe es dann sehr eilig. Und deswegen machen wir das in Zukunft wieder so. Ich hatte ja jetzt den Urlaub danach nochmal wieder angetreten. Und eigentlich der richtige Urlaub fing eigentlich erst nach Wiesbaden an. Deswegen, das machen wir in Zukunft nicht mehr so. Es war mir richtig ein bisschen peinlich. Ich habe letzte Woche mit Rudolf May telefoniert. Ich habe ihm die Geschichte nicht erzählt. Also weil ich wollte auch noch was von ihm. Ich habe ihn sozusagen angeschnort, weil ich für die Probe, die wir ja gestern gehabt haben, wollte ich noch einen sehr hochwertigen Flight von ihm haben. Und dann dachte ich, wenn ich ihm jetzt erzähle irgendwie und dein Leben wurde heldenhaft verfilmt, dann wirkt das, als würde ich ihm da in den Hintern kriechen. Er kennt die Geschichte also noch nicht. Erste Folge nach der Sommerpause. Was machen wir hier eigentlich? Hast du Lust, mal kurz zu erklären, worum es in diesem Podcast geht?
Wir schenken uns Wein ein in schwarze Gläser. Dann würfeln wir, wer anfängt. Dann schenken wir den Wein ein. Der verkostet, darf zuhören, Kommentare geben. Der andere erzählt eine Geschichte aus den weiten Welten des Weines. Und der andere hat Zeit, den Wein zu verkosten und sich vielleicht Notizen zu machen, wenn er fleißig ist wie ich oder nicht, wie Sascha.
Oder ich mache auch keine Notizen.
zu eruieren, mag ich den Wein und was könnte es vielleicht sein, aber das Raten steht nicht im Vordergrund. Und dann wechseln wir.
Genau, wir haben hier die Maxime, dass Es ist schwer, es zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Eine Bestimmungsverkostung und so eine Genussverkostung sind zwei Dinge. Und man sollte das möglichst nicht... Aber wir können immer nicht anders. Wir müssen natürlich immer ein bisschen raten, was es ist.
Das gehört dazu. Das gehört dazu. Manchmal sind wir da ganz gut und manchmal sind wir da auch grottenmäßig daneben, so wie die
Realität. Wir halten auch manchmal Weißwein für Rotwein.
Ja.
Rotwein für Weißwein haben wir immer noch nicht gehalten. Haben wir, glaube ich, immer noch nicht geschafft. Aber Weißwein für Rotwein geht.
Ja.
Und wir haben hier außerdem die Maxime, wir haben den Wein nicht gemacht, wir haben ihn nur besorgt.
Genau.
Es gibt keine, Heldenpunkte dafür, dass man einen tollen Wein ausgewählt hat.
Nein.
Würfeln wir mal los, ne?
Eine 4.
Eine 4.
Kann ich drüber. Ich habe nämlich dieses Mal extrem Bock auf meinen Wein, den ich mitgebracht habe. Den habe ich schon beim Vorprobieren. Ich habe gedacht, ach, den kann ich auch gleich ganz austrinken. Eine 4, ja.
Müssen wir nochmal machen, was noch spannend hier.
Eine 1.
Ja, ich glaube, jetzt hast du eine Chance.
Ja, yeah,
5. Dann fangen wir mal an.
Sehr gut.
Hier, nimm mein Glas mit.
Ah ja, das stimmt. Sommerpause, ne? Das sind die Abläufe nicht mehr ganz geschmeidig.
Genau. Dazu kommt, dass derjenige, der anfängt oder der den Wein einschenkt, ins Nebenzimmer geht und ansagt, was es ist. Ich höre das jetzt nicht. Der Flo sagt das im Nebenzimmer und dann wisst ihr, was ich verkoste. Das macht ein bisschen mehr Spaß.
So, ich habe letztes Jahr und vor 2 Jahren vielleicht auch, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, Felix nach Wiesbaden einen Wein eingeschenkt, den er in Wiesbaden gut fand, um zu gucken, ob er den danach auch noch gut findet. Und mit dieser Tradition möchte ich weitermachen. Das gibt es dieses Jahr sogar 2-mal, weil ich 2 Weine selber sehr spannend fand und probieren wollte. Dieses Mal, also diese Folge, fangen wir an mit einem Wein vom Weingut Kranz aus der Pfalz. Und zwar Ilbesheim Kall mit GG Weißer Burgunder 2024. Den fand Felix sehr gut und ich wollte Kranz eh mal im Podcast bringen, weil ich finde, gerade deren Kalm mit GGs sind super. Mal schauen, was Felix sagt und ob er ihn vielleicht auch nagelt. Ich habe mich auch schon lange nicht mehr so eingeschenkt in die schwarzen Gläser. Hoffentlich ist es genug.
Wir werden das schon hinkriegen. Notfalls unterbrechen wir das Programm und du schenkst nochmal nach. Cheers.
Cheers.
Und ich habe lange nicht mehr aus schwarzen Gläsern verkostet. Wonach riecht das denn?
Ach, ist ein bisschen kalt.
Mhm. Das riecht erstmal rot. Also es ist so eiskalt eingeschenkt, dass es nicht rot sein wird. Manchmal kann man das natürlich an der Farbe, an der Temperatur in den schwarzen Gläsern, wenn die dann beschlagen, sich ungefähr vorstellen. Aber manchmal auch.
Sommerpause. Ich war erst ein bisschen in Dänemark, da war weinmäßig bei mir nicht so viel los, weil da ist doch auch ein bisschen preisintensiver und da, wo wir waren, gab es auch nicht so viel. Ist aber wurscht. Und dann waren wir in der Pfalz natürlich.
Ja.
Und es ging früh los mit der Lese in der Pfalz im August.
Ich habe von verschiedenen Winzern gehört, früheste Lese aller Zeiten.
Aller Zeiten. Und es war witzig, ich habe meinem Freund Andreas Durst geschrieben, ich komme dann und dann, ich habe Lust im Weinberg zu arbeiten, aber nur so einen Tag, mehr Zeit habe ich nicht. Ich kann da und da, was machen wir? Und dann hat er gesagt, ich gehe mal hoch gucken in Portugieser Weinberg. Der hat dieses Jahr nur Portugieser gemacht, auch bei ihm, Weinkrise, Keller ist voll, es bewegt sich nicht so viel, hat keinen Pinot gemacht, keinen Silvaner, nix.
Nur den Portugieser. Er die Trauben dann oder hat er sie einfach hängen lassen?
Nee, es waren Pachtweinberge, die hat er dann nicht...
Verlängert, ist
so. Verlängert und hat die Trauben nicht genommen und so. Und das hat er nur Portugieser gemacht. Und dann hat er einen Tag später geschrieben, du, wir müssen lesen. Mhm. Ich war oben, die sind da, wo sie sein müssen. Portugieser ist sehr frühreif.
Mhm.
Und da in dieser sehr alten Anlage, also ist die ziemlich sicher die älteste Portugieser Anlage Deutschlands, Wahnsinns. Mhm. Weiß keiner so ganz genau, wie alt es ist, weil irgendwann ist es verloren gegangen.
Wir hatten ihn ja mal hier im Podcast.
Genau, wir hatten ihn hier im Podcast. Und das wird auch so ein bisschen ambivalent reif dort, weil es ist schon spannend auch, wenn man in so einen Weinberg mal reingeht. Ne? Du hast ja ein Mikroklima und dort läuft offensichtlich in der Mitte irgendwo eine Wasserader den Berg runter und da hast du voll den Urwald. Also da ist das Laub viel intensiver als noch links und rechts bei den Stöcken. Und da hast du natürlich auch im Weinberg so ein bisschen unterschiedliche Reifezonen. Aber Portugieser ist wirklich eine Diva. Man kann schon verstehen, warum das nicht jeder anbauen möchte. Weil das wird dann so unterschiedlich reif, aber sobald das reif wird, die Traubenhaut ist so dünn, dann musst du das sofort ernten, weil das sonst sofort in die Essigfäule geht, weil das aufplatzt und so. Ja, in der dritten Augustwoche Portugieser geerntet, ey, das glaubst du auch nicht.
Was das Beängstigende ist, finde ich, ist, dass das in einem Jahr passiert, das in die Geschichte eingehen wird als ein Jahr, in dem der Sommer mal wieder so war wie früher, ja, mit viel Regen und eher kalt. Wenn das jetzt ein 2018 gewesen wäre,
Da hätte sich keiner gewundert.
Aber es ist halt, gab halt einen mega frühen Austrieb und glücklicherweise nicht so viel Frostschäden dann irgendwie, oder ich glaube gar keine in diesem Jahr.
Ein wenig, ja.
Ja, dann Turbowuchs und es muss halt nicht heiß sein, damit es wächst und damit es reift. Hitze ist ja nur letzten Endes nachher dann für Säure, Öchsle und Co. Verantwortlich.
Es war schon spannend, also wenn man so, also es war nicht nur da, ich habe dann auch so ein bisschen links und rechts geschaut da, in, das ist in Kindenheim, Bockenheim, Kindenheim, Beginn der Weinstraße da und da hast du auch noch Winzer, von denen hat jetzt hier von unseren Hörern noch nie jemand gehört und da stehen auch teilweise noch Trauben gepflanzt, da weißt du, da kannst du teilweise gar nicht mehr so ganz genau sagen, was es überhaupt ist, irgendeine frühreife weiße Sorte steht da, ziemlich nah daneben, aber Andreas und wusste jetzt auch nicht genau, was das war auch schon voll reif, es war einfach reif. Wir haben die Trauben probiert und so, das war einfach in der dritten Augustwoche reif. Und dann musste ich doch 2 Tage ernten, weil ey, ich weiß nicht, hast du schon mal Handlese gemacht?
Nein.
Es ist so krass, man verfällt ja dann so ein bisschen in so eine Arbeitstrance, ne? Ich mag das ja auch ganz gerne und dann macht man so seinen Kram und dann muss man sich oder ich muss mich dann irgendwann voll dazu zwingen, jetzt muss eine Pause machen, jetzt muss was trinken, jetzt muss was essen, weil sonst laufe ich so wie so eine Maschine. Und dann hast du 3 Stunden gearbeitet und guckst irgendwie, wie weit du gekommen bist. Gut, ich mag jetzt nicht der Allerschnellste sein, aber es ist doch auch irgendwie so, ja, man wird so ein bisschen demütig, weil es ist wirklich viel Arbeit, bis man da mal so ein paar Stöcke abgeerntet hat und die Trauben selektioniert hat und so. Es dauert wirklich lange, bis man da so dann vorankommt, wenn man es ordentlich macht und so.
Weil du dann auch noch innerhalb der Traube immer noch ein paar Beeren wegschneidest.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und das war dieses Jahr, glaube ich, sogar ganz gut. Also die Portugieser ist ja sowieso, wie gesagt, blöd mit der dünnen Traubenhaut, aber es war wenig Perro, wenig Essigfäule, wenig Essigfliege. Also es war eigentlich entspannt, auch nicht so viel Wespen und so, nicht so viel Vogelfraß, also das sah ziemlich gut aus. Gab auch eine ganz gute Menge, also 2025 wird, glaube ich, ein guter Portugieser uralte Reben von Andreas Durst. Den müsst ihr mal kaufen, mal wieder, wer weiß, wie lange er das noch macht. Also ja. Ich glaube, das...
Diese sehen. Frage könnt ihr euch bei ganz, ganz vielen Weinen stellen.
Ja, und bei ganz vielen Winzern, das ist wirklich... Als ich so durch die Pfalz gefahren bin dann und so und Freunde besucht habe und mal so links und rechts in die Nachbarhöfe geschaut habe, waren so ein paar Sachen interessant. Ich fand auf der einen Seite interessant, oh, die Höfe sehen noch gar nicht so nach Lese aus. Mhm. Also wenn man dann mal so im Weinberg war und sagte, oh, das ist aber jetzt, wenn der Portugieser jetzt schon reif ist, dann dauert das ja da jetzt auch nicht mehr so lange. Und ach, guck mal, das sieht noch gar nicht so aufgeräumt aus. Das ist noch nicht so richtig auf Lese. Also ich glaube, es lastet auch so ein bisschen Phlegma auch. So dann jetzt zu starten, wenn die letzten 2 Jahrgänge auch schon nicht so gut über die Theke gingen, dann war, das war im letzten Jahr auch schon ein großes Thema, dass die Tanklaster durch die Dörfer fahren und die Keller leer machen von dem, was noch übrig ist halt, ne? Des Platzes, das war auch zu sehen. Und da könnte ich mir vorstellen, bei den Fassweinpreisen und auch Preise dann der Alkoholweiterverarbeitung, die es im Moment gibt, da ist bestimmt auch viel in den Gulli gegangen. Ich glaube, da ist schon gar nicht mehr alles in den Tanklaster. Ich habe da drüber nachgedacht. Nee, ich will noch was vorschieben. Ich bin ja kein Betroffener, ne? Also ich bin ja in der luxuriösen Situation, dass ich mich hier mit dir mit Wein beschäftigte aus Spaß an der Freude.
Ja.
Ich muss damit nicht mein Geld verdienen. Ich bin nicht in der 5. Generation der Inhaber eines Weinguts, der jetzt vielleicht das Tor zu schließen muss und die Familientradition da beerdigt. Ich kann mich darüber einfach unterhalten, ohne persönlich betroffen zu sein. Ich möchte da nicht anmaßend klingen. Ja, es sind nur Beobachtungen, die ich jetzt teile. Ich habe mir über ein paar Sachen Gedanken gemacht, weil es mich interessiert hat. Ich habe darüber nachgedacht, was macht es für einen Sinn, wenn ich
schon 2024 und 2023 vielleicht auch schon nicht mehr alles losbekommen habe. Mhm. Und den Wein vergehre und das ernte, die ganzen Kosten habe, den Vollernter bezahlen muss und so weiter und so fort. Das muss ich ja unseren Hörern nicht erzählen, um dann den Wein nicht zu verkaufen. Warum ernte ich das überhaupt?
Ich glaube, es wird viel hängen bleiben dieses Jahr.
Aber es sah gar nicht so aus. Ich habe meine Eltern als Spione ein bisschen losgeschickt. Ich habe gesagt, geh doch mal gucken, wie viel hängt noch. Und es ist viel geerntet. Und da habe ich drüber nachgedacht, woran es liegt. Und es kommt eine Theorie. Ich glaube, dass die soziale Kontrolle des Systems Dorf damit zu tun hat. Du möchtest nicht der Winzer sein, der am Winzerstammtisch den Ellenbogen abbekommt und der gesagt bekommt, ah, und? Läuft's nimmer, hast es hängen lassen. Kriegst deine Weine nicht verkauft. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Hm. Dass man nicht derjenige in diesem Dorfkontinuum, wenn man jetzt nicht eh schon so ein Leuchtturmbetrieb ist, wo es einem ein bisschen egal ist, ne, möchte man nicht derjenige sein, der sich die Blöße gibt und sagt, ja, nee, läuft eigentlich nicht mehr. Hm. Mal gucken, wie lange sich das noch hält. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine große Rolle spielt. Freunde von mir, die auch ein Weingut haben, haben mir das mal erzählt. Die wollten eine Parzelle kaufen, weil der Pachtvertrag auslief. Und da stand alter Silvaner drauf, ziemlich alte Reben. Und der Pachtvertrag lief aus und es wurde ein neuer Pächter gesucht und der hätte das gerodet. So, und der hat das auch gerodet. Und die haben gesagt, ich will diese Parzelle haben, kannst du mir die nicht verkaufen? Und dann hat der Besitzer gesagt, der war kein Winzer, der hat das aus seines Vaters Erbe im Mischbetrieb, landwirtschaftlicher Mischbetrieb mit übernommen und hatte das immer verpachtet. Und er war schon alt auch, also schon weit über 70, Ende 70 und dachte so, nee, ich verkaufe dir den Weinberg jetzt nicht, dann heißt es im Dorf, ich hab's nötig. Also es war wirklich genauso dieses Ding so, ne? Also so hinzugehen und sagen, ey, das ist so ein schöner Weinberg, so viel schöne alte Silvanerstöcke, wenn wir die jetzt, dann werden die alle rausgerissen und dann so aus der sozialen Dorfkontrolle heraus zu sagen, ja nee, also dann reden die Leute noch über mich, dann sagen sie, guck mal hier, der hat's nötig, der verkauft jetzt hier den Weinberg und so. Ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass man dann diesen, ist ja schon auch ein bisschen abstrus irgendwie, ne? Dass man dann Weine erntet und man weiß eigentlich, die wäre ich eh nicht los. Hm. Ich kann die gar nicht verkaufen, das ist bisschen verrückt.
Und manche warten vielleicht auch auf ein Wunder.
Ja, das kann auch sein, dass sich plötzlich der Fassweinmarkt neu konsolidiert, keine Ahnung.
Na gut, andere Länder arbeiten mit größeren, massiveren Rodungsprämien. Es ist ja neu, dass man jetzt im Wettbewerb steht mit der halben Welt. Also im Binnenmarkt und viele andere Faktoren führen letzten Endes dazu, dass eine in Bordeaux ausgezahlte Rodungsprämie eventuell auch ein bisschen zur Stabilisierung des Pfälzer Fassweinmarktes beitragen könnte. Dazu dann noch Beihilfen für dieses und jenes. Und dann wollen sie alle gerne Beihilfen haben für die Zölle in den USA. Denn es ist tatsächlich so, dass wird immer darüber gelacht, so nach dem Motto, die Zölle bezahlt am Ende der Konsument in den USA. Bei Weinen stimmt das nicht. Also die italienischen Winzer haben, also habe ich jetzt dreimal in der Weinwirtschaft gelesen und mittlerweile hat es das auch schon ein bisschen in den Spiegel geschafft, die italienischen Winzer haben quasi samt und sonders diese Zölle von ihren Einkaufspreisen abgezogen und tragen sie selbst und sind jetzt stinkesauer, Update dazu, weil die Preise für italienischen Wein in den US-Supermärkten trotzdem erhöht wurden. Und die Supermärkten gerne so tun, als wären es die Zölle, in dem Fahrwasser gleich mal direkt die Preise erhöht. Und die italienischen Winzer sagen, aha, es war also doch Raum für Preiserhöhungen. Ja, haben jetzt unsere Preise zähneknirschend gesenkt, weil ihr gesagt habt, ihr könnt sie nicht erhöhen. Kaum haben wir sie gesenkt, nehmt ihr die Marge mit und erhöht trotzdem. Das wird im Zweifelsfall dann im nächsten Schritt so sein, dass die Winzer eine Ausnahmegenehmigung oder beim Start um Hilfe suchen. Ich glaube, wir haben das schon mal in einem Podcast erzählt. Nach der Sommerpause weiß ich jetzt nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Und Meloni hat sich schon mit den Winzern getroffen. Meloni wird dann bei der EU eine Ausnahme beantragen, weil es ja kein Binnenmarktgeschäft ist, sondern ein Auslandsgeschäft, könnte das sogar noch irgendwie erlaubt werden als zulässige Wettbewerbsbeihilfe. Sonst sind die unzulässig und dann kann es genauso sein, dass die hier und da und dort irgendwelche Programme kommen und dann doch nochmal für irgendeine Belebung sorgen, Destillationsprogramm, pipapo. Und dann witzigerweise ist es unter Umständen von Vorteil, wenn du das Zeug im Keller hast und nicht draußen links das hängen lässt.
Das ist schon möglich.
Also weil das... aus der Kategorie der Marktregel gar nichts ist, ne? Nee. Sondern es ist dann wieder ein soziales Projekt, das irgendwie von Steuerzahlern
finanziert wird. Was es vielleicht nur ein bisschen schleppt. Die Ketchup-Produktion, das habe ich jetzt gelesen als Stern am Himmel. Weil man tatsächlich ganz gut, einer meiner Lieblings-Ketchups ist tatsächlich auch mit Traubenmost angereichert. Ah, ja. Dass man da vielleicht noch ein bisschen, da habe ich mir auch überlegt, wie viele Millionen Hektoliter, so viel Ketchup kann ja die ganze Welt nicht irgendwie produzieren, da Traubenmost mit reinzunehmen. Naja, also die Situation ist schon so, ist... bei uns in der Pfalz da echt angespannt. Also da, das ist wirklich dramatisch. Ich habe da großes Mitleid auch. Man kann ja da auch nur so semi was für, je nachdem, was für ein Betrieb man es ist. Dann hast du den Betrieb vielleicht erst vor 3-4 Jahren von deinem Papa tipptopp hingestellt bekommen und jetzt ruderst du da. Also das ist schon nicht so schön.
Das ist eine Untertreibung.
Ja, wirklich. Es ist dramatisch.
Letzte Woche mit Florian Lauer telefoniert. Ein Betrieb, der in der 5. Generation arbeitet und deswegen natürlich schon ein bisschen weiß. Und der sagte, größte Herausforderung seit dem Wiederaufbau des deutschen Weinbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Exakt die gleiche Formulierung habe ich mittlerweile noch von ein, zwei anderen Winzern gehört oder im Kontext Wiesbaden etc. Also man hört das öfter. Und diese Winzer haben das natürlich alle nicht mitbekommen, aber es ist ganz interessant, wenn man bei solchen Traditionsweingütern zur Raritätenprobe ist, dann haben die ja ganz oft noch die Ernteberichte. Bei Wilhelm Weil haben wir 1917er Grevenberg getrunken und da kam der Erntebericht. Da war diese ganze Geschichte mit den Kriegsgefangenen und so weiter und so weiter, weil die ganzen Männer nicht da waren und so. Das haben die alles aufgearbeitet. Nur deswegen können die das auch alle aufarbeiten, weil die haben die Ernteberichte teilweise noch, also die sind teilweise nicht mehr lesbar, so alt sind die schon. Mhm. Und dann kannst du natürlich vieles sehen, auch über die Ausstattung und die finanzielle Ausstattung. Die Bankunterlagen sind teilweise auch noch da, obwohl die kein Mensch mehr braucht. Deswegen können die das beurteilen.
Im Archiv. Mir hat es extrem viel Freude gemacht, auch da im Weinberg zu arbeiten. Wobei der Portugieser Weinberg, der ist auch wirklich traumhaft. Also den kann der Andreas eigentlich nicht stilllegen. Mhm. Da muss er irgendwie, muss was anderes her, eine Rebstockpatenschaft oder was weiß ich. Weil du stehst so schön über der Rheinebene, du hast so einen tollen Blick. Und dann arbeitest du da mit diesen uralten Rebstöcken, die jeder einzelne so individuell gewachsen ist und eine Geschichte erzählt und so. Das ist schon schön. Und es ist verrückt, ne? In Deutschland, wir haben jetzt gerade mit unserem Freund Paul vom Weingut von Höfe gesprochen. Die haben jetzt erst mit der Lese angefangen, letzte Woche, mit Sektgrundwein und so. Und ich glaube, dieses Wochenende jetzt mit ein bisschen Pinot. Und in der Pfalz und Rheinhessen sind sie schon durch.
Ja.
Also da ist schon fertig. Ist der Herbst schon vorbei, Mitte September.
Ja, abgefahren ist, wie weit die Franken auch schon sind. Denn die Franken sind eigentlich ungefähr so kalt wie die Mosel.
Ja.
Wobei, die sitzen ja jetzt an der Saar.
Das die ist Saar ist kälteste, ja noch mal ein
die kälteste Ecke. Die anderen sind auch schon eine Weile mit der Hauptlese beschäftigt. Aber ja, und zeigt eben auch, wie individuell das alles ist und dass dieses Ganze, wir werden mal über Klimawandel reden in dieser Staffel. Ich habe mich lange genug drum gedrückt, jetzt reden wir drüber, mit all den vielen Erkenntnissen. Und eine ist eben, dass das Reduzieren auf 1 oder 2 Grad Ziele oder etc., dass das alles Quatsch ist, weil die Pfalz ist 2 Grad wärmer im langjährigen Mittel als Franken eigentlich. Also sagen wir mal so, bevor das alles losging, hatten die 11,1 und die Franken hatten 9,1 oder sowas, Jahresdurchschnittstemperatur. Und da würde man ja immer denken, naja gut, 2 Grad mehr, dann wird halt aus Franken die Pfalz, ist doch alles gut und aus der Pfalz wird ein bisschen Toskana, aber das ist halt leider alles nicht so. Leider kommt das nicht gleichmäßig das ganze Jahr über ein bisschen wärmer. Und jetzt sieht man eben, dass in einem Jahr, in dem der Sommer eigentlich kalt ist, die Durchschnittstemperatur dann doch nicht so niedrig ist. Es fehlen halt nur die Hitzespitzen und. Und dann alles das, was man glaubte zu wissen über Traubenbau und über Wachstumsphasen, ist Quatsch.
Ja, ist echt verrückt. Ich meine, das ist wirklich... Ich habe ja dem Andreas auch nicht geschrieben mit der Idee, ey, wir gehen jetzt Trauben lesen, sondern so, keine Ahnung, gehen wir nochmal mähen oder weiß ich nicht was, irgendwas. So, und dann sagt er einfach, ja, nee, ist fertig. Mhm. So, der ist eh frühreif und bei Portugieser geht es auch gar nicht so sehr um super viel Öxle, sondern eher, dass der Säuregrad stimmt. Bisschen stabilisieren musste das immer. Und das ist jetzt reingekommen irgendwie mit 65 Grad Öxle oder so. 65 bis 70 ist so normal eigentlich. Also es
Ja.
Eigentlich ist alles super. So, was Wein. Sagst du denn hier?
Ey, ich sage Wein. Zu diesem Wein erstmal, dass du, wenn du mir den etwas wärmer eingeschenkt hättest, hätte ich sofort auf Pinot getippt. Ich hätte ihn gnadenlos als Rotwein getrunken. Ich hätte ihn auch, nachdem er so kalt kam, als zu kalten Rotwein erstmal identifiziert. Und erst als er wärmer wurde, witzigerweise, fand ich, wurde er auch weißweiniger. Als er wärmer wurde, hatte ich immer mehr den Eindruck, dass ich einen Holzhaus ausgebauten Chardonnay trinke. Und ich mochte ihn anfänglich, weil er so ein bisschen ruppig war. Ich mag ja so ein bisschen ruppig, aber mit der Wärme wurde er auch weicher. Er wurde mit wahrscheinlich was eher die Luft, die ihn weicher machte, dass da was dann noch so ein bisschen an Kante hinten rauskam, so ein bisschen sich wegschwenkte, ein bisschen Luftzufuhr, einfach ein bisschen runder wurde. Ich habe jetzt den Eindruck, dass mir der Wein sehr gefällt und ich finde ihn etwas holzbetont aktuell. Und ich mag das ja aber. Ich sage mal, ich habe einen Bibergebiss und er hat keinen Holztannin. Das ist nicht austrocknend, das ist nicht so rau oder sowas in dem Sinne, sondern das ist einfach eher so aromatisch. Und es ist auch kein Toasting, sondern eher so ein bisschen Schreinerei, ja, als Räucherkammer. Dazu ist er dezent fruchtig in der Nase, aber ja, so ein bisschen gelbfruchtig. Wäre. Während ich keine irgendwie Apfelbirne oder sowas finde ich alles nicht. Also kein Kernobst, sondern eher so Steinobst, Pfirsich, Aprikose. Ja, aber sehr zurückhaltend. Sehr zurückhaltend. Es ist tatsächlich viel Holz und es ist aber auch nicht so, dass ich sage, da scheint jetzt ganz viel Frucht runter, sondern der Wein ist in der Nase, in der Frucht zurückhaltend.
Was sagst du zum Gerbstoff? Schon ein bisschen schönen Gerbstoff da, ne?
Da ist ein bisschen Gerbstoff da, was ganz stark gegen Chardonnay spricht. Es sei denn, es wäre jetzt ein Anteil Maische vergoren und Rückfall, aber das macht man eigentlich, das macht ja eigentlich keiner beim Chardonnay. Weswegen es gar nicht so einfach ist, das einzusortieren. Also es gefällt mir. Es gefällt mir als ein anspruchsvoller, im Moment noch etwas rustikaler Wein, den ich auf 3-4 Jahre alt schätzen möchte, der Potenzial für ein weiteres Alter hat, der das wahrscheinlich auch braucht, weil er jetzt doch noch relativ viel Phenolik hat, ein bisschen sperrig ist, aber eben nicht auf so eine rustikale Art, dass du denkst, gewollt und nicht gekonnt, sondern eher gewollt und gekonnt. Und das kann man jetzt wahrscheinlich auch zu einem anspruchsvollen Essen, also anspruchsvoll im Sinne an die Weinbegleitung, ja. Also irgendwas, was viel Power auch braucht, also zum Beispiel jetzt sehr geröstet, gegrilltes Gemüse, so, wo du ein bisschen mit den Gerbstoffen dann auch gegenhalten willst. Länge ist gut, Säure ist stabil, das ist gar nicht so wenig und es ist furztrocken in meinen Augen.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, was ist das?
Wo kommt es denn her? Was meinst
du? Ich finde diese sehr zupackende Art ist schon mittlerweile ziemlich deutsch. Die meisten Franzosen würden das etwas feiner verpacken, was aber nicht gemeint ist, dass es dann besser wäre.
Genau, also nicht so werden.
Ne? Ich mag das ja auch gerne. Ich trinke ja auch sehr gerne deutschen Wein. Leider viel zu wenige, die das machen. Deutschland ist das einzige weinproduzierende Land der Welt, in dem 50% der Menschen keinen deutschen Wein trinken und den für minderwertig halten. Also nicht mal ein rumänischer Mitarbeiter von mir hat so gedacht. Der hat mir brav da irgendwie schwarze Mädchentraube geschenkt und gesagt, du, wir machen auch guten Wein. Und der war auch ganz okay. Es war jetzt nicht ganz so schlimm. Egal, auf jeden Fall, die Deutschen. Also ich mag deutschen Wein. Ich hoffe, ihr auch, liebe Hörer.
Ja. Ist deutsch?
Pfalz dann vielleicht aus deiner Heimat. Was ist das dann? Ist das ein Pfälzer Silvaner nochmal?
Nein.
Nee, das war die Thematik. Aber ich sehe also, weißt du, so ohne Apfel bin. Weißburgunder?
Soll ich mal holen?
Ja.
Also als ich den heute Mittag aufgemacht habe, ich finde das ja unfassbar gut. Ich mach das total gerne. Ich habe es frisch aufgemacht, das ist 2024er, also ganz jung. Hast du in Wiesbaden übrigens im Glas gehabt. Ich habe das letztes Jahr schon gemacht, dass ich dir einen Liebling aus Wiesbaden nochmal neu eingeschickt habe. Das ist jetzt auch. Ich fand das so gut. Ich hätte es am liebsten heute Mittag schon. Ein
Schwan fürchterlich.
Ich am liebsten schon leer getrunken.
Ja. Ja, mir schwant fürchterliches, genau. Hast du den beim Weingut abgefordert?
Ja.
Franz. Ja, warum haben die dir den geschickt?
Weiß ich nicht.
Weil sie ihn mir auch geschickt haben. Ich wollte ihn dir auch einschenken. Ja. Das erste Mal, dass tatsächlich jetzt genau der gleiche Wein, der steht hinten im Schlafzimmer offen seit 40 Stunden. Ich habe ihn deswegen nicht erkannt, mal ganz kurz, weil er eigentlich stinkt.
Ja.
Und dieser Wein hier, jetzt in dieser Sekunde, hat nicht gestunken. Jetzt müssen wir nochmal 2 Minuten über den Wein reden, weil ich kann ihn dir jetzt nicht einschenken. Zum Glück sind hier 26 Weine offen. Ich habe also gar kein Problem.
Du wolltest mir genau den auch einschenken.
Seit 4 Tagen geöffnet. Absolut lustig. Und deswegen muss ich mit Frau Kranz mal ein ernstes Wörtchen reden, weil sie hat ihn mir ja geschickt, damit ich ihn dir einschenke.
Sie hat ihn mir auch geschickt, damit ich ihn dir einschenke.
Sehr lustig. Also ich habe eine Diskussion um diesen Wein gehabt und es gibt um diesen Wein ganz, ganz viel zu diskutieren. Deswegen,
schenk mir nochmal nach. Ja. Ich finde das so großartig.
Genau, ich muss mir parallel auch überlegen, was ich dir jetzt einschenke. Sehr witzig. Der Wein hat in Wiesbaden relativ deutliche Reduktion gehabt. Wir haben ihn gestern Abend bei unserer Probe gehabt. Da hat er auch eine deutliche Reduktion gehabt. Allerdings hat er eher in Richtung Zündplättchen und nicht in Richtung Kuhstall.
Genau, das war heute Mittag beim Aufmachen auch.
Jetzt, warum er jetzt gar nicht hat, ich hole mal die andere Flasche.
Ja.
Wir können mal gucken, ob das jetzt eine Flaschenvarianz ist. Weil gestern Abend, wie gesagt, hat er nochmal. Und genau darüber wollte ich eigentlich mit dir reden. Wie witzig, dass wir das haben.
Das ist wirklich witzig.
Ja, als du sagst, das ist Weißburgunder Schwant, ich mir was habe, ich habe dann, während du die Flasche geholt hast, nochmal reingerochen und gesagt, aber ich habe ja nur einen Weißburgunder aus der Pfalz so gefeiert, weißt du? Also muss es ja eigentlich der sein, aber er stinkt ja doch gar nicht. Wir haben ja noch zweite Gläser, muss man dazu sagen, die wir das jetzt mal einschenken können.
Oh, da ist noch ganz schön viel übrig.
Ja, wir waren ja, das ist eine Arbeitsprobe. Und bei diesem Wein habe ich ja zwar aufgemacht, aber nicht probiert. Wollte ich ja mit dir noch ausführlich probieren und deswegen ist hier noch so viel drin.
Witzig.
Abgefahren. So. Jetzt ist er sehr kalt, da müssen wir gleich mal gucken.
Ja.
Nee, der stinkt mehr.
Der
stinkt mehr. Und der hat witzigerweise jetzt auch tatsächlich eine Reduktion, die so ein bisschen was Animalisches hat. Wie gesagt, wir machen irgendwo mal eine Folge über stinkende Weine. Da muss ich dann aber noch ein bisschen mit Geisenheim telefonieren. Ich sitze also in Wiesbaden und finde diesen Wein sehr gut. Und ich unterhalte mich gerne in Wiesbaden mit verschiedenen Menschen. Mehrere Leute sagen, ja, das ist wirklich schön, was da Kranz zeigt.
Boah, das ist super.
Aber es ist ein anderer Wein mit dem Stinken. Witzig, ne? Aber ich meine, es ist
beim Gaumen nicht so doll. Also
nee.
Ist jetzt natürlich anders, weil es länger offen ist. Ne? Aber
ja, ist also diese Flasche seit 4 Tagen offen. Ist auch weniger ruppig. Also ich mochte den Wein sehr. Ich habe mich mit verschiedenen Leuten unterhalten. Mehrere Menschen sagten, ja, das ist ganz schön spannend. Und ich sitze beim Essen mit Gerhard Eichelmann. Und ich machte den Kranz Weißburgunder sehr. Er sagte, nee, der hat mir zu sehr gestunken. Und da haben wir darüber gesprochen. Habe ich gesagt, aber ich finde es nicht so dramatisch, also bei dieser Art, bei Zündplättchen und so. Und dann erzählte er, dass er vor 14 Tagen oder sowas hätte er privaten Freunden in einer privaten Runde einen Huber Chardonnay kredenzt. Und die hätten sich geweigert, den zu trinken, den zu probieren überhaupt. Klassischer Huber-Stinker, also auch dieses Jahr, einer von beiden war es dieses Jahr nur, ich glaube, es war der Schlossberg, der auch sehr stank. Der Bienenberg war sauber.
Ist ja.
Und die sagen, ich nehme das nicht in den Mund, wenn das riecht wie die Kuh ganz hinten. Ich leck der ja auch nicht den Hintern ab.
So ein Quatsch.
Nein. Wir haben jetzt dieses AMA gemacht, also Ask Me Anything mit den Steady-Unterstützern. Sprechen wir mal über Wiesbaden und so weiter, dann so auf Teams. Jeder bewaffnet sich mit einem schönen Wein. Wer Lust hat, kommt dazu. War mit 30 Mann oder sowas. Haben wir darüber gesprochen, weil einer von den Steady-Unterstützern hatte nämlich den Wein, weil ein Freund von ihm in Wiesbaden ausgeschenkt hat und die angebrochenen Flaschen werden verteilt. Und da konnte er dann also direkt mal nachprobieren und hatte das selber angesprochen, dass der eine Huber doch ziemlich heftig roch. Und dann sagte ich, das ist interessant, weil Stuart Pigott ja schrieb, das wäre der größte Chardonnay, der überhaupt je in Deutschland erzeugt worden wäre. Und dann sprachen wir darüber. Und das sind ambitionierte Weinfreunde. Da war einer dabei, der sagte, jupp, das geht mir genauso. Also ich nehme sowas auch nicht in den Mund. Und einer war dabei, der sagte, ich habe das übrigens auch mit Freunden genauso erlebt. Und liebe Hörer, versucht es mal. Geht mal montags morgens ins Büro und sagt, ich habe am Wochenende eine Flüssigkeit in den Mund genommen. Die riecht wie die Kuh ganz hinten. Aber was soll ich euch sagen? Es hat unheimlich gut geschmeckt. Ihr werdet angeguckt, als würdet ihr auf einen Therapieplatz warten. Ja? Wenn ihr das Wort Wein weglässt.
Ja, das ist klar.
Und es gibt so viele Dinge, die wirklich unangenehm riechen, wo wir sagen, das esse ich jetzt nicht. So viele, ja, diese legendären Fische aus Norwegen in Dosen und so weiter.
Ja, gut, bei Fisch da.
Ja, na, es gibt, aber, oder zum Beispiel, nie unvergessen, mein türkischer Klassenkamerad, wo ich zum Essen war, die Mutter kochte sehr gut und sagte, Felix, du kannst mitessen. Also ich war nicht zum Essen eingeladen, sondern ich habe ganz normaler gespielt, wie immer. Und sie sagt, du kannst mitessen, aber es gibt Pansensuppe und das könnt ihr nicht essen. Und da habe ich gesagt, oh, ich esse das jetzt. Das schmeckt tatsächlich, wenn du dir die Nase zuhältst, schmeckt das so, man kann das tatsächlich essen. Aber du riechst das und dann kommt noch unsere Sozialisation dazu oder sowas. Aber es ist genau das Gleiche, warum Leute sich weigern, Pansensuppe zu probieren.
Das verstehe ich. Also,
dass sie Weine nicht trinken, weil die stinken wie die Kuh ganz hinten.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich dazu sehr meine Wein-rosa-rote Brille auf. Weil es tatsächlich so, als ich in Portugal gearbeitet habe, ja, da gibt es auch so ein klassisches Pansen-Innereien-Gericht, was Trippisch heißt. Mhm. Und wenn die Köchin das in dieser Einrichtung, wo ich war, gearbeitet habe, gekocht habe, dann stank das morgens um 8:30 schon. Mhm. Und dann wusstest du, um 12 gibt es Trippisch. Dann, muss ich auch gerne woanders essen.
Ja.
Ja.
Und hier haben wir jetzt dieses Thema mit der Reduktion Nobel, diese Frage irgendwie, das machen wir dann mal in einer eigenen Folge. Also wenn es denn nur noch Schießpulver ist, dann gibt es halt keine Kuh riecht nach Schießpulver. Also ja, dann denke ich an Kindheit und Cowboy und Indianer spielen. Wir haben das noch gespielt, also das muss man sich... Das ist ja nur eine historische Bewandtnis. Und dann haben wir diese rosafarbenen Streifen. Platzpatronen sind es ja nicht, sondern so Knallplättchen. Dieses Band, was du in deine Spielzeugpistole, alles heute, mit gutem Grund gibt es das vielleicht so nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Aber, und dann riecht die ganze Straße danach, wenn da drei Kinder irgendwie ballern. Ja. Und das ist total toll. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, das irgendwie in den Mund zu nehmen.
Ja.
Also gar nicht. Aber
findest du, dass das so doll? Ich finde das nicht so.
Das hat hier jetzt, nein, deswegen sage ich ja. Also ich hätte das gerne mit Gerhard weiter diskutiert, aber war halt jetzt nur kurz beim Mittagessen. Ja. Normalerweise würden wir das nochmal gemeinsam verkosten oder sowas. Er saß schräg gegenüber, das hätte man nochmal, aber es war halt keine Zeit dafür. Ich fand es nur ganz, ganz interessant, wie weit die Geschichten da auseinandergehen. Und bei dieser Art von Reduktion, finde ich, ist das kein Problem. Ganz im Gegenteil, da verstehe ich jetzt nicht, warum jemand sagt, das probiere ich nicht mal. Aber es geht so weit auseinander. Ich finde den Wein großartig. Jetzt auch im schwarzen Gras fand ich ihn nicht sofort so großartig, aber ich habe ja auch gesagt, den willst du in ein paar Jahren erst trinken. Und ich kann dir jetzt meine Spätburgunder zeigen. Der ist noch viel, der ist auch ganz, ganz, ganz spannend und aufregend. Denn was man auch besprechen muss, und das ist so ein bisschen Weingut Kranz. Da waren gestern auch Leute dabei, die wirklich viel Ahnung von Wein haben, die noch nie was von Kranz getrunken haben.
Das ist genau das. Und ich habe mich so gefreut, dass du Kranz gefeiert hast.
Ja, ich feiere Kranz öfter mal.
Genau, und dann dachte ich mir, zu Recht, den nehmen wir in Podcast. Und dann habe ich angeschrieben, dann hat sie uns beide das geschickt.
Interessanterweise ist es ja auch noch, der Kalmit ist eine der wenigen Lagen, in denen du Weißburgunder, Riesling und Spätburgunder hast.
Genau.
So schön, dann wird mein Slot ein bisschen kürzer, weil wir all das dann nicht... Kannst mal hier den Spätburgunder probieren. Und ja, das, was ich beim Weingut Kranz so ein bisschen in dem Moment, ich sag mal, ungerecht fand. Ungerecht ist ein schwieriges Wort, weil ich habe kein Mandat, jetzt für die Gerechtigkeit einzufordern. Also ich kämpfe hier ohne Mandat sozusagen. Aber als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen, um die Nullerjahre, Anfang der Nullerjahre, gab es so zwei, drei Namen, die waren damals auch schon so hipster-konforme Weingeschichten. Und das waren Holger Koch und Boris Kranz.
Ja.
Das ist 25 Jahre her. Das war damals so ein bisschen Hot Shit. Und es ist damals so gewesen, dass die Hipster nicht ganz so hip waren wie heute. Und das waren eher, das war nicht ganz so nonkonformistisch, aber die waren schon sehr pur und mit sehr wenig Technik unterwegs und haben das alles sehr gut gemacht. Und wenn man Boris Kranz und die Familie mal kennengelernt hat, dann stellt man fest, die sind alles nur keine Hipster. Die ganze Kommunikation etc. war bestimmt interessant. Da standen bestimmt ab und zu mal Leute auf dem Hof, die eine ganz andere Sprache gesprochen haben als der Winzer. Ja. Und in der Folge hat das Weingut nie so abgehoben wie... Dann ein paar Jahre später Leute wie Knewitz oder Rings oder so, die eigentlich dann die nächste Generation heißer Scheiß waren. So alle 5 Jahre kommen neue Sachen auf. Auch da gab es Weingüter wie Sina oder sowas, die nicht durchgestartet sind. Ne? Also es kommen nicht immer alle durch oder sowas. Aber Holger Koch und Boris Kranz waren mal eine kurze Zeit lang im Scheinwerferlicht. Dann hat er den Betrieb auf Bio umgestellt. Ich habe eine Geschichte darüber in der Wienung geschrieben. Wir haben so ein bisschen Vorher-Nachher-Tasting gehabt mit den Weinen. Die Weine sind noch mal ein bisschen komplexer geworden dabei, glaube ich auch. Und jetzt ist der Sohn seit 1,5 Jahren dabei. Und jetzt wird das wieder so gefeiert, weil die aktuelle Generation nichts lieber mag als Jugend. Neue Besen kehren gut. Weißt du, Cornelius Dönhoff hat 6 Jahrgänge im Geheimen
gemacht. Im Geheimen, ja.
Weil niemand sagen wollte, dass Vater Dönhoff nicht mehr den Keller macht, weil dann kommen sie bestimmt alle und fallen über ihn her. Dann kam das irgendwie raus, dass er jetzt den Keller macht. Da hat ihm wirklich die damalige Gourmillot-Redaktion echt einen Stern abgenommen und gesagt, ja, man merkt das ja leider, dass der Altmeister nicht mehr... Und dann haben die das öffentlich gemacht. Haben gesagt, übrigens, weil wir genau das nie wollten, und die sind da bis heute stinkesauer drüber und reden mit einigen Leuten, glaube ich, nicht mehr, weil wir genau das nie wollten, haben wir nie gesagt, dass Cornelius den Wein jetzt schon macht. Der hat schon 5 Jahre gemacht. Und als wir Kollektion des Jahres gemacht haben, da war er übrigens auch verantwortlich. Jetzt in der aktuellen Situation ist es eher so ein bisschen andersrum, und ich habe mit Frau Kranz gesprochen, und wenn ich jetzt, wenn du den Pinot probierst, der ist so ein bisschen dirty, das ist echt
voll
ganz schick.
Ja, ja, aber es ist
früh geerntet, schön. So ein bisschen grün in der Nase, aber noch
bisschen voll, gemüsig, aber nicht
ganz
zu doll.
Reif, ganz ausreichend reif am Gaumen, so ein bisschen dirty, und ich sag mal so, die Elterngeneration zuckt jetzt zusammen, wir werden es ja wahrscheinlich hören, weil dirty und ihre Weine, das ist jetzt nicht so, so würden die nicht über ihre Weine reden sozusagen, und sie sagte mir auch, es würde jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wurde so, und dessen Namen ich jetzt leider gerade vergessen habe, im Keller mit dabei sein, es würde viel diskutiert, es würde auch sehr kontrovers diskutiert, aber man würde sich immer gut zusammenfinden, weil es ist irgendwie so ein Familiending. Auch da sind die, glaube ich, sehr bodenständig. Und jetzt wird es, glaube ich, aber sehr viel schneller und sehr viel mehr gefeiert werden mit der nächsten Generation. Und das ist so ein bisschen
ungerecht eigentlich, ne?
Unvollendet. Ja, ja. Ja, das ist so, also ich meine, wie gesagt, ich habe da kein Mandat und ich weiß auch nicht, wie die Menschen sich da selber fühlen und so, aber als Beobachter von außen denke ich so, oh, wat, das ist doch gerade erst 25 Jahre her. Das ist übrigens ja auch in einem Winzer Zyklus eigentlich relativ kurz. Ich denke, man hat schon viel früher mal angefangen, die zu machen, aber 25 Jahrgänge im Spotlight, und dann kommt schon, das ist ja auch eine große Gabe, dann den Sohn so früh einzubinden. Ja, es gibt ja ganz viele, die ihre Söhne erstmal irgendwo parken und sagen, nö, ich muss mich ja noch ein bisschen selbst verwirklichen. Und der macht viel neu, da wird viel diskutiert, da kommt viel Spannendes raus. Ich kann euch die Sachen von Boris Kranz, jetzt ja eben nicht nur Boris Kranz, sondern auch plus Sohn, extrem empfehlen. Das Riesling-Gegicht da hinten auch noch. Aber ich hatte es kurz überlegt, ob ich dir nicht einfach dann irgendwie den Spätburgunder einschenke. Dann machen wir mal ein Kranz-Special, aber wir haben so wenig Sendeplätze und so viel Wein, deswegen machen wir das jetzt vielleicht mal nicht. Ja, was für ein Spaß, da schenken wir uns gegenseitig den gleichen Wein ein. Ich muss also jetzt kurzfristig umdisponieren, und da wir gestern ja zufällig hier 30 Weine probiert haben, habe ich ein bisschen was offen. Und ich mache das jetzt mit 2 Weinen. Und zwar kriegt er zum einen die Hölle Riesling GG aus dem Rheingau 2023 von Dom de Chantwerner. Und zum anderen kriegt er den Wein, den ich mir erschnort habe, sozusagen, den Kniebrecher von Rudi May aus 2023. Silvaner.
Es ist auch witzig, dass wir beide den Weißburgunder genommen haben. Ich hätte ja auch so einen Riesling nehmen können oder so.
Ja, aber das ist schon... Ja, stimmt. Wir haben aber noch nie einen Weißburgunder GG gehabt. Wir haben einen Weißburgunder Ortswein von Schwab gehabt. Mhm. Aber... So, du kriegst also 2 Weine, das habe ich schon im drüben angesagt. Wiesbaden. Ja, ich glaube, Wiesbaden hat als Veranstaltung so seinen Zenit überschritten. Ich würde jetzt natürlich gerne mit viel positiveren Geschichten die neue Saison eröffnen. Ist auch keine Kritik an der Veranstaltung oder an den Veranstaltern. Es sind einfach Teile von Beobachtungen, die ich jetzt mache, zu denen eben immer wieder dieses Feedback gehört, schlimmste Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist auch eine Beobachtung. Ich glaube, man muss die ganze Zeit jetzt aufpassen, dass man nicht zu viel verallgemeinert, dass man nicht unzulässige Schlüsse zieht. Man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass ich vor allem für den deutschen Markt nur einen Überblick habe und, und. Also es ist jetzt nicht alles immer so vollumfänglich. Das Erste, was ich sagen kann, ist, das Interesse an meiner Berichterstattung aus Wiesbaden hat sich in den letzten 2 Jahren, das ist im letzten Jahr schon rückläufig gewesen, hat sich in den letzten 2 Jahren geschätzt halbiert. Ich habe kein gutes Tracking-Tool, weil ich unkommerziell bin. Ich muss keinen Werbekunden irgendwelche Zahlen liefern. Deswegen habe ich Google Analytics auch wegen der ganzen Datenschutzimplikation schon vor Jahren deinstalliert. Und die Tools, die ich nutze, sind ziemlich schwach. Und ein Blog wie meins, das ein Jahr lang mellow so ein bisschen hin und her schwappt und dann ist irgendwie Großkampftag zu Wiesbaden und auch zu Mainz, da wird ganz, ganz viel als Spam rausgefiltert. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe im Podcast. Vor 10, 12 Jahren gab es eine Wer wird Millionär-Folge, da wurde eine Frage gestellt. Wenn du die bei Google eingegeben hast, war ich die erstgerankte Webseite, und ich habe in 6 Minuten 8000 Besucher gehabt. Das habe ich nur durch Zufall mitbekommen, denn Google Analytics hatte alle 8000 rausgeschmissen als versuchte Distributed Denial of Service Attacke oder irgendwas Spam oder sonst wie. Erst in den Webmaster Tools, die quasi die Google Suchmaschinendaten damals noch ausgelesen haben, mittlerweile machen die das aus Datenschutzgründen schon nicht mehr, da hatte ich auf einmal 8000 Zugänge und sah auch, über welche Keywords die gekommen waren. Dann habe ich die eingegeben und stellte fest, ich rankte auf Platz 3 und 1 und 2 waren Berichte über diese Werbe-Millionär-Sendung, die es an dem Abend natürlich noch nicht gab. Also 8000 Besucher einfach wegsortiert. Ja, bei Analytics standen tatsächlich 40 Besucher für den Tag. So gut weiß ich also genau, aber Gefühl und Pipapo und so und das, was nachher angezeigt wird, würde ich sagen, hat sich so ungefähr halbiert. Die erste mögliche Ursache dafür könnte natürlich sein, dass der Content scheiße ist, dass die Leute mich nicht mehr ertragen können, dass sie mich nicht mehr lesen wollen. Das muss man immer
mit... Der erste selbstkritische...
Ja, muss man immer gucken.
Klar.
Tatsache ist, sowas passiert insbesondere nach so vielen Jahren nicht ganz geräuschlos. Es gibt immer konstruktive Kritik.
Ja.
Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade konstruktive Kritik bekommen, dass ich immer so schnell rede von einem Hörer. Dem habe ich auf Spotify auch schon geantwortet. Das ist eine absolut berechtigte Kritik. Ich bitte, ich greife das nochmal auf, ich habe ihm schon geantwortet. Und übrigens, hier draußen spielen jetzt ganz viele Kinder und schreien, liebe Leute, nicht wundern. Aber, wie heißt das so schön? Kinderlärm ist Zukunftsmusik, ne?
Genau.
Schleim. Auf jeden Fall, ich würde ja auch gerne langsamer reden. Mit mir gehen halt dann die Gäule immer durch und ich weiß, dass das nicht nur ein Hörer ist. Er sagt jetzt, ich kann dann immer nicht mit, ich bin schon älter. Lieber, ich glaube, Audi war sein Nutzername bei Spotify. Das ist, glaube ich, gar nicht das Alter. Andere Leute haben dann auch Schwierigkeiten. Ich weiß auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn wir Orga-Sachen besprechen oder so und ich fange an zu rauchen. Sondern natürlich vor allem, wenn ich irgendwelche Weinnamen nenne und so weiter, dann ist es... Andere Kritik war mal, das war eine Dame, die sagte, ich würde euch gerne hören, ihr seid so kompetent, aber ich kann nicht ertragen, ihr lasst euch nicht ausreden. Das ist aber nur einmal gekommen in 10 Jahren, da bin ich mir nicht so sicher, wie relevant das ist, weil wir sind ja lebendig und wir brüllen uns ja nicht nieder. Jeder kann ja seinen Gedanken am Ende zu Ende ausführen. Es ist nur manchmal zwischendurch eine Unterbrechung dabei. Wir könnten hier zwei Schilder hinstellen, ausreden lassen, langsam reden, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass wir dann wie Roboter klingen und ich weiß, dass beim Podcast Authentizität unglaublich wichtig ist.
Ja, da käme auch der Pädagoge in mir. Ja. Dann würde ich dir eher so ein Tool basteln, ja, so ein Langsamreden. Da würde ich mir ein gutes Symbol überlegen, dann bekommst du da Wäscheklammern ran.
Ja.
Und immer, wenn du zu schnell redest, nehme ich dir eine Wäscheklammer weg und wehe, da sind keine mehr dran. Ja,
genau. Super.
Dann gibt es nur noch Moriumskarte.
Also, wir machen das nicht so. Aber bitte, kritisiert mich bitte immer wieder gerne für das zu schnelle Reden. Ich werde danach nämlich dann immer eine Weile versuchen, langsamer zu reden. Keinerlei Kritik nach dem Motto Fix. Ich habe den Ticker früher immer gern gelesen. Aber jetzt keine einzige Nachricht in den letzten 2 Jahren. Und auch die negative Kritik, die auch nicht ausbleibt, die wir auch im Podcast immer wieder kriegen. Was seid ihr denn für Hansel? So nach dem Motto, was ist das denn hier für ein Scheiß? Oder was ich früher mal fürs Blog bekommen habe, das ist aber schon 8 Jahre her. Du glaubst wohl, jetzt gehörst du dazu, hat mal irgendjemand geschrieben. Ja, das war damals vielleicht eine Änderung in der Tonalität. Heute dachte man drüber, aber damals war das vielleicht sogar so. Keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, also es gab in den letzten 2 Jahren keinerlei Nachrichten an mich. Weder Kommentare noch DMs unter diesen Tickern, die da lauteten. Früher habe ich das mal gerne gelesen.
Es wurde aber schon kommentiert auf dem Blog, habe ich gesehen. Ne?
Ja, es wurde kommentiert. Es war vor allem Dankesgeschichte. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu der Alternativvariante und die ist tatsächlich auch etwas mit Daten zu unterfüttern. Nämlich, wenn ich die Sachen sozialmedial teile, ist die Resonanz viel geringer. Dort sind die Kommentare auch viel weniger. Und die Kommentare dort waren häufig so Kommentare wie, wie hat denn der auch angestellt oder wirst du denn das noch oder so. Ja, also sehr wenig. Und wenn ich mir meine Referrer angucke, wo der Traffic herkommt, es gibt ja noch ein halbwegs lebendiges Weinforum in Deutschland, das weinforum.de. Da war es früher immer so, dass am Sonntag wurde dann ein Thread eingerichtet, die großen Gewächse des Jahres, bla bla bla. Und dann wurden da die Links geteilt und dann wurde das ein bisschen kommentiert. Und nach der Veranstaltung waren die Leute dann beim Weinladen Schmidt bei der Arrivage-Probe, die es, glaube ich, auch so prominent im Moment gar nicht mehr gibt.
Nein, glaube ich auch nicht.
Und die waren bei anderen, beim Mövenpick, bei den Arrivage. Und dann wurde da diskutiert und eingestellt, alles weg. Alles weg. Es gibt diesen Thread nicht, es gibt niemanden, der da irgendwelche Links postet. Der größte Traffic-Batzen jetzt normalerweise jetzt die 3, 4, 5 Wochen nach Wiesbaden, über 100 Leute jeden Tag von der VDP-Seite zu mir kommen. Ich bin auf der VDP-Seite verlinkt, es kommen nur 10. Mhm. Das heißt, meine Stammleser, die kommen, weil sie wissen, wer, ah, es ist Wiesbaden, also Tickert Botmann, die ohne jeden messbaren Referrer kommen, die wirklich www.schnuttentunker.de in den Browser einsetzen, sind die Gruppe, die am wenigsten geschrumpft ist. Am meisten geschrumpft ist der ganze Traffic aus den Hotspots, weil es die Hotspots nicht mehr gibt, weil die Beschäftigung mit dem GG sich mehr als halbiert hat, weil das ist der Teil, ja, also wenn du sagst, die Hälfte meiner Leute kommt so, die andere Hälfte kommt über Referrer, jetzt kommen insgesamt weniger, aber bei den Leuten, die so kommen, ist 10% weniger und bei den Referrern sind 80% weniger, dann deswegen, weil da draußen 80% weniger Bass ist und nicht nur 50% weniger. Also das ist dramatisch. Nun sollte man deswegen keine allzu dramatischen Schlüsse ziehen, weil ungefähr 120 Leute unterstützen meine Arbeit mit einem freiwilligen Beitrag über Steady, 5 Euro im Monat, und ungefähr die Hälfte davon macht das einfach, weil sie gerne den Podcast hören, und die andere Hälfte nutzt auch die Benefits, ja, die da vor allem, die beiden wichtigsten Benefits sind der Zugriff auf meine Arbeitsbücher, also auf meine Klatten sozusagen, die dann ein bisschen schicker gemacht sind in Excel, von der Mainzer Weinbörse und der Wiesbadener GG Premiere. Deswegen laufen die meisten Abos, das sind immer Jahresabos für diese Geschichte, 5 Euro, also 60 Euro zahlst du dann, kriegst du dann. Ich kriege 5 Euro pro Monat. Nur so, weil, falls mir was zustoßen würde, würde ich sagen, der Rest wieder zurück transferiert werden. Das macht das ist ja Teil von Steady. Die meisten Sachen laufen aus, entweder im April, wenn die Mainzer Weinbörse ist, oder eben jetzt im August. 7 Leute haben ihre Geschichte nicht verlängert. 7 Leute haben neu abgeschlossen. Die Zahl der Steady-Unterstützer ist komplett gleich geblieben. Wenn das da, also auch bei der Kaufbereitschaft so gehen würde, hätte ich auch da verlieren müssen, habe ich nicht. Also bloß weil weniger Bass ist, heißt das nicht zwangsweise, dass weniger verkauft wird. Mhm. Ist aber trotzdem natürlich wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist schon so.
Ja, ein bisschen was wird schon. Die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, ist, warum? Wir haben vor 5 Jahren, haben Sascha und ich uns ein bisschen die Köpfe eingeschlagen, weil ich gesagt habe, die Deutschen sind Menschen, die Dinge gerne vollumfänglich durchdringen oder wie die Engländer sagen würden, die das Thema besitzen wollen. Und deswegen kenne ich ganz viele Leute, die machen so Arrivage-Proben. Da steht dann auch ein Kirchenstück von Böcklin Wolf und eine Abtserde von Keller oder sowas. Und das hat dann, so ein netter Abend hat dann 800 Euro gekostet für den Gastgeber. Ich habe das ja auch selbst oft genug gemacht.
Haben wir oft gemacht, lange gemacht, ja.
Und jetzt kostet er 3.000 und das will derjenige nicht. Vielleicht kann er es auch nicht mehr. Und dann gibt es eben wenig Motivation zu sagen, na, dann nehme ich jetzt halt statt der Abtserge noch ein Kirchspiel und statt dem Kirchenstock ein Geißböhl und statt der Hermannshöhle vielleicht den Höllenpfad im Mühlenberg. Sondern die Leute sagen eher auch, komm, lass uns mal in eine andere Richtung gehen. Wir trinken jetzt irgendwas ganz anderes.
Portugal
oder sowas. Irgendwas, wo man das noch durchdringen kann und es noch bezahlen kann. Oder sie sagen, früher habe ich mich intensiv mit Wein beschäftigt. Heute trinke ich nur ganz gerne mal. Ich habe da so ein paar Winzer, von denen trinke ich immer mal so. Mhm. Aber so richtig mit Keller und Sammeln, das hat sich so erledigt. Also als Trotzreaktion. Ich habe das damals vorhergesagt und ich beobachte das. Aber das reicht überhaupt nicht aus, um diesen Trend zu erklären. Das sind 400 Leute in Deutschland, die solche Proben gemacht haben oder sowas. Für viele dieser GGs gibt es ja auch nur 3.000 oder 4.000 Flaschen. Also ist jetzt nicht so, dass da Tausende von Leute irgendwie sich abwenden. Das reicht also nicht aus als Erklärung. Ich glaube, dass GGs auf 2 Arten mehr oder weniger verkauft werden. Einerseits hast du Etikettentrinker, die GGs, die in diese Richtung gehen. Das sind eben Hermannshöhle, Kirchenstück und so weiter. Okay. Und ich muss kurz eine Lanze für Etikettentrinker brechen. Früher haben wir auch immer gesagt, die Zahnärzte aus Düsseldorf. Das ist natürlich diffamierend gemeint, so nach dem Motto viel Geltungsbedürfnis und so weiter. Genau. Ich kenne mittlerweile so viele Etikettentrinker, die gerne mehr Zeit investieren würden in Wein, die aber die Zeit nicht haben. Wenn die den Computer aufklappen, dann müssen die sich mit geschäftlichen Dingen beschäftigen. Und wenn die dann mal zu Hause sind, dann möchten die sich vielleicht mal mit der Familie beschäftigen oder mit einem Hobby oder ins Grüne. Und wenn die im Idealfall mit der Familie das Hobby im Grünen ausgeübt haben und zurückkommen, dann wollen die was Schönes trinken. Und die haben dann nicht die Zeit und die trinken dann große Weine, weil sie auch das Geld verdienen, weil sie so viel arbeiten. Und was ich eben festgestellt habe, ist, warum ich auch etliche Leute kennengelernt habe, die man dann so als Etikettentrinker und Wirtschaftskapitäne bezeichnen könnte, ist, weil die hören zum Beispiel gerne Podcasts. Unser Podcast hat einige Hörer. During Taxi Takeoff and Landing muss der Computer zu sein, aber du darfst noch Podcasts hören. Mhm. Ja, wenn du am Gepäckband stehst oder sonst was, du kannst natürlich auch geschäftlich telefonieren, aber wenn das auch nicht ist, dann hörst du Podcasts. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum einige der extrem hochpreisigen Weine, die wir im Podcast hatten, sich anschließend nach Auskunft der Importeure oder Händler oder Winzer tatsächlich auch verkauft haben.
Ja, weil das glaube ich auch.
Diese Leute sind nicht Geltungs... Was Etikettentrinker, die sagen, hey, gib mir eine gute Story und einen schönen Wein. Ich mache das ja gerne. Ich habe nur halt keine Zeit, jetzt Vinum und Weinbücher und was weiß ich was zu lesen oder Blogs oder so. Ne? Und oder deswegen, also
drei Stunden auf eine Messe zu gehen und so.
Also Etikettentrinker bitte nicht so negativ sehen. Diese Etikettentrinker haben seit 2, 3, 4 Jahren den Eindruck, dass deutsche GGs, zum Beispiel von Dönhoff und Keller, in den Kanon der internationalen Weinetiketten gehören. Und deswegen legen sie sich solche Sachen in den Keller. Und die haben vielleicht auch den einen oder anderen verdrängt, sozusagen, der jetzt mucksch ist. Deswegen läuft aber die Heimatshöhle immer noch sehr gut. Die Frage ist eben, ob die ausreichend verdrängt haben oder ob es da zu irgendwelchen Krisen kommt. Das kann ich nicht aufgrund der Zugriffe auf meinen Blog beurteilen. Also bevor wir die Kirche im Dorf lassen.
Ja.
Die zweite Geschichte ist, dass GGs verkauft werden als die Spitze der Pyramide, die sie ja sind beim Winzer deines Vertrauens. Also wenn der Etikettentrinker eben seine Weine bei Lobenberg und Co. kauft, wo er sich 12er Pakete von irgendwelchen tollen GGs kauft und vielleicht auch mal ein bisschen da den Content studiert, sich mal ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen was einkauft, gibt es dann noch die, die sagen, ich habe da so diesen Winzer, da kaufe ich vom Ortswein bis zum GG. Und da gibt es auch etliche, die noch gut dabei sind. Die machen dann aber häufig halt nur 600, 700, 800, 900 Flaschen. Ich habe dieses Jahr auch so gefeiert. Wörle hatten wir gestern in der Probe. Um mal was Positives zu sagen, wir haben gestern eine unglaublich schöne Probe gehabt. Ich erzähle gleich vielleicht noch ein bisschen dazu. Ich habe mir Weine dazu gewünscht, die mich in Wiesbaden glücklich gemacht haben, aber nicht so die üblichen Verdächtigen sind. Und ich wollte hier einfach mal in der Blindprobe wissen, ob die Leute damit eigentlich auch glücklich sind. Mhm. Das war ein Teil. Ein anderer Teil war Weine, bei denen ich mir unsicher war, mal länger zu trinken. Dritten Teil hatten wir auch noch. Was hier nachher noch? Zurück zum Thema. Hat mir Wörle hat ein GG gar nicht mitgeschickt. Ich hatte alle Wörle GGs im Blog, glaube ich. Alle 5 haben mir gut gefallen. Ich habe blind verkostet. Mhm. Und dann saß ich da und habe ein Reparaturbier getrunken mit dem Leiter des Service-Teams, der vor 5 Jahren selber noch Einschenker war, hingekommen über eine Anzeige, VDP sucht Unterstützung für die Veranstaltung. Ja, hat einen tollen Daytime-Job und noch einen kleinen Weinhandel, also totaler Nerd, und macht das jetzt so als Schichtleiter sozusagen. Der fragte, und wie war es? So, ja, interessant, da haben wir so ein bisschen unterhalten. Ja, Wörle fand ich auch interessant. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie Veränderungen im Keller stattgefunden haben, weil wir hatten auch über Kranz geredet und dass der Sohn da jetzt irgendwie mit bei ist. Und dann sagt er, du, die Tochter studiert ja nicht nur in Geisenheim, sie hat ja heute auch Wein eingeschenkt, da drüben steht sie, arbeitet, frag sie doch.
Na, witzig.
Und dann habe ich gefragt, da gibt es was Neues? Und, Weine macht immer noch der Papa, aber wir haben es auch schon gelesen, fanden das auch schön und so. Und dann habe ich gefragt, ob ich die nochmal haben kann. Und dann hat er eben die eine, den kleinen Spitzenschal, den hat er gar nicht mehr mitgeschickt, weil er ist schon ausverkauft.
Ja.
14 Tage nach Release. Das ist schön. Ich meine, gut, es ist dieser Höllendingsgasse.
Davon gibt es auch wirklich nicht so viele Flaschen, glaube ich.
Ne? Genau, ich habe geguckt, es sind 5a, also 500 Quadratmeter, 10.000 Stock pro Hektar Dichtpflanzung, das sind genau 500 Stöcke, also wird es entweder ein 300 Liter Fass sein oder wahrscheinlich sogar nur ein 228 Liter Barrique, sprich 300 oder 400 Flaschen. Aber es ist der teuerste Wein im Sortiment, 48 Euro, ist dann auch ausreserviert, wahrscheinlich, weiß ich, 3 Gastronomen, 2 Händler, und 100 Privatkunden.
Zack, weg ist
zack,
das.
Zack, weg ist. Weil 50 gehen auch dann irgendwie bleiben auch am Hof, weil man möchte auch mal zeigen, was man kann. 48 Euro aber halt dann auch nur. Ja, das Spätburgunder GG hatten wir gestern hier auch noch. Werden sie alle nochmal hier. Sie sind tolle Weine. Das hat mich sehr gefreut. Alle fanden die Weine wirklich toll. Und das ist 28 Euro für Weißburgunder. Und das Grauburgunder GG ist nämlich auch so stark. 28 Euro für Weiß- und Grauburgunder. Ich glaube 34 für den kleinen Chardonnay. Da macht 2 Chardonnay GGs. Und 38 fürs Spätburgunder GG.
Und da muss man ja fairerweise sagen, das ist ja nicht teuer, ne?
Nee, das ist jeden
Euro wert. Ist wirklich nicht viel Geld.
Dafür, dass es ein Grand Cru ist, den du eigentlich wirklich nur am runden Geburtstag trinkst, so ungefähr, ist es eben wirklich, das ist auch das ist das, was viele Leute schwierig finden, dass du das früher auf dem Donnerstag getrunken hast und die jetzt nicht nur in der Preisentwicklung, sondern auch in der Vermarktung und so weiter das Ganze so ein bisschen darstellen als etwas, was man noch nicht mal auf dem Sonntag trinkt, sondern eher auf einem besonderen Sonntag. Beide Gruppen, glaube ich, gibt es noch in der Form, also die, die das als Spitze des Ganzen vermarkten, haben noch weniger zu leiden. Aber keiner weiß es so genau, weil der Jahrgang war ja wieder klein.
Ja, das stimmt, 24.
Wir haben hier einen 23er von Emrich Schönleber im Podcast gehabt, wo ich sagte, den gibt es noch ab Hof, wo er sagte, nee, der ist ausverkauft. Und dann guckte ich, ah ja, Vicampo hat den. Ich dachte, der käme ab Hof, aber die haben noch so eine eigene Kollektion. Bei Blumenberg gab es den, es gab den überall. Im Handel hat der sich ein bisschen gestaut. Und jetzt redest du auch mit Winzern und die sagen, nö, ist alles ausverkauft. Ich sage, hu, aber das Internet ist echt noch voll von diesem Wein.
Nee, ist dann im Handel halt.
Der Handel kürzt nicht bei der ersten seine Bestellung, weil er manchmal auch seine Allokation behalten will.
Genau.
Und dann möchtest du vielleicht auch vorbereitet sein, wenn jetzt irgendwie Parker 100 Punkte zuckt oder so, dann hast du dann noch deine Weine. Also so ein bisschen Lager können die durchaus, glaube ich, vertragen. Spannend wird es halt eben, wenn dann Also ich wünsche mir das ja alles nicht, liebe Leute. Ne? Genau das, was Flo vorhin auch gesagt hat. Ich kann das nur so beobachten. Wir haben jetzt im Rheingau wieder einen winzigen Jahrgang. Ich habe mit Rainer Flick geschrieben, weil der nur einen Wein geschickt hat, sagte, wir waren drin im Weinberg. Ich komme gerade aus dem Weinberg und die Ernte ist jetzt wieder erwarten, doch sehr, sehr klein, fantastisch. Aber ich habe viel mehr erwartet. Fand ich extrem interessant, dass also auch jemand wie Flick, der ist, weiß nicht, der ist so alt wie ich, so 30. Ja. Ernte. Ich hätte mal gedacht, dass man das dann irgendwann so weiß. Aber nee, die sind wo reingegangen, haben runtergeschnitten, was sie nicht wollten, haben eingesammelt, was sie haben wollten, hat er in die Bütten geguckt und dann war ganz überrascht.
Ich glaube, dass vor allem auch die, von wem habe ich denn das jetzt gehört, dass es auch an der Presse quasi so zur Überraschung kam, weil die Saftausbeute gar nicht so hoch war.
Ah, siehst du das auch noch, ja.
Weil man dachte, ah ja, okay, Menge sieht eigentlich ganz okay aus, aber dann
kam nichts mehr raus, ja.
Genau, der Hektoliterertrag war gar nicht so hoch, weil
mehr Kerne oder dickere.
Genau, warum auch immer, da kenne ich mich nicht so gut aus. Das finde ich auch spannend. Und genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, was du gesagt hast. Krass, ey, du hast doch jetzt auch schon ein paar Weinlesen reingebracht, dass einen das so überrascht. Aber das mag der Klimawandel sein, dass das eben nicht mehr so vorauszusehen ist. Ne?
Okay, warum hat Wiesbaden seinen Zenit überschritten? Das hat ja erstmal nichts damit zu tun, wie viele Leute bei mir zugreifen. Erstmal ist es viel weniger Content produziert worden.
Das ist super, sehr viel weniger. Also das ist mir auch aufgefallen.
Ja.
Und auch sind weniger Leute hingefahren.
Da ist war immer noch ausgebucht wie vorher.
Okay. Dann ist es vielleicht ein selektives Wahrnehmungsproblem gewesen.
Nein. Du warst zu schnell. Ich glaube, durch die Kooperation mit dem Institute of Masters of Wine und durch das Ambassador-Programm sind da nochmal 30, 40 Leute aus dem Ausland dazugekommen.
Ah, okay, das kann sein.
Ja. Und 30, 40 inländische weggeslasht worden. Aber wie alle Veranstaltungen, die dann so eine gewisse Tradition haben, es ist ja auch wirklich nach wie vor ein extremes Prestige. Du warst vorhin mit dem, ich kann euch den Weinberg nicht verkaufen, dann denken die, ich bin arm. Mhm. Wer nicht in Wiesbaden mehr dabei ist, der ist auch sauer. Also, und dann kommen da Leute, die nicht da sein müssen. Also ich lege mich mal jetzt mit jemandem an, der kein Easy Target ist, weil es ein Kunde von mir ist. Also der Meininger Verlag sitzt da in Kompaniestärke. Es sind zwei Leute, die Content produzieren. Mhm. Sascha und Christoph. Das Verkostungsteam. Und dann sitzt da die Chefredakteurin Weinwelt und die Chefredakteurin der Deutsche Weinbau Weinwirtschaft. Das ist im Moment die gleiche Person. Und wahrscheinlich sitzt da auch noch irgendjemand von FIS und dann noch ein Redakteur und so. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da sitzen. Ich hab viel gesehen, sagen wir mal so. Mhm. Es gab früher mal eine eiserne Regel nach dem Motto, einer pro Publikation, dann zwei, weil es einfach so viele Weine sind, ist okay. Aber vier, von denen du weißt, dass zwei sowieso zwischendurch auch ständig raus müssen und telefonieren, weil die noch ein Heft stemmen müssen und so. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sorry, das ist Kollegenschelte, ich weiß, aber die Traube am Kaffeestand war noch nie so groß. Hm. Die Leute bleiben einfach länger draußen. Die Lunchtime wurde ein bisschen länger gemacht. Man geht immer ein bisschen raus und so. Und habe ich immer alles nicht gemacht, weil ich habe dieses feste Thema, meine 460 Weine dazu verkosten. Da kann man sich das nicht leisten. Aber das ist jetzt nicht, weil ich ein toller Typ bin, sondern einfach, weil ist ja auch so, dass diese Steady-Unterstützung für mich auch sehr schön ist. Und das ist nun mal das Kernevent dafür. Und es gibt ein bisschen Content auf Insta, aber bei Insta kannst du Veranstaltungen feiern. Die Weine werden dann nicht so richtig gefeiert. Vor allem verkaufst du damit auch keinen Wein. Und diese tiefere Beschäftigung ist auch nicht. Was nicht heißt, dass ich dagegen wäre, dass man Insta-Leute holt. Na, um Himmels Willen. Ich habe mit einigen von denen auch ganz wunderbar kooperiert sozusagen. Bei den Veranstaltungen nebeneinander gesessen, ein bisschen über Weine geschnackt. Also ich bin da absolut dafür. Die sollte man nicht sparen. Dann sollte die vier Leute vom Meininger Verlag vielleicht wieder auf zwei reduzieren. Oder die Vinum Boys. Ey, ich meine, wir haben schon so oft geredet über Matthias Mangold und Harald Scholl. Was für super Buddies das von mir. Ich finde die fantastisch. Aber die sitzen da, die haben die Weine. Alle Weine sind bei ihren Regionalverkostern. Die haben nochmal Regionalfinale und noch ein Bundesfinale. Und dann sitzen sie aber trotzdem noch drei Tage da, zu zweit, und verkosten nochmal Sachen, die sie in der Regel schon mal hatten. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass vielleicht noch 6 oder 8 Weine für ein Regionalfinale nachnominiert werden, die der Regionalverkoster nicht so gut fand, die sie jetzt aber gut fanden. Das ist kein zusätzlicher Content, da wird keine Flasche mit verkauft. Die produzieren 0,0 Content. Mhm. Und das kannst du beliebig weiterführen. Ich war dieses Jahr leider alleine da. Gut, Christoph Raffel ist umgezogen, der konnte schlicht nicht. Schematze war da den dritten Tag. Sam war auch nicht da, warum weiß ich nicht so genau. Paul konnte natürlich als jetzt Geschäftsführer eines Kollektivbetriebs nicht mehr dazu und so weiter. Also saß ich zwischen irgendwelchen Norwegern, die konzentriert mit Kopfhörern auf. Also da war nichts zu diskutieren. Wenig Content. Das allein ist aber nicht der Grund, warum ich sage, der Zenit ist überschritten. Der Zenit ist überschritten, weil Wiesbaden hat als bestorganisierte Weinverkostung der Weinwelt, die jetzt mittlerweile auch kopiert wird, die Österreicher haben ihre Riedenpräsentation genauso gemacht, einen absolut nicht zu unterschätzenden Anteil daran, dass das deutsche GGs überhaupt in diese Etikettenliga geschafft haben. Ohne Wiesbaden wäre das vollkommen unmöglich. Es ist 100% deswegen. Und das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist es auch keine Kritik an der Veranstaltung. Aber das ist jetzt erreicht. Und was Wiesbaden nie geschafft hat, und da sind wir bei Boris Kranz, was Wiesbaden nie geschafft hat, ist, Talente zu fördern, Talenten eine Bühne zu geben. Was habe ich denn über Kranz geschrieben? Schon mittlerweile. Es war eigentlich das erste Mal, dass ich es gefeiert habe. Noch schlimmer, ich habe gerade, mache gerade so ein bisschen Inventur. Ich habe viele 15er GGs von Lauer. Das waren die Lauer-Festspiele. Das war aber nicht nur ich, das waren Dirk Würz, damals alle noch dabei. Ja. Wir haben das alle gefeiert ohne Ende. Hat das dem Weingut irgendwie international oder auch nur national auf das Schild gehoben? Okay, ein bisschen.
Glaube ich auch nicht, nee.
Nix. Es gibt so viele Weine, die wir da gefeiert haben. Und ja, Hörer kaufen sowas dann auch schon mal. Und das, ne? Aber ganz viele haben da tolle Weine gemacht und niemand hat darüber gesprochen. Aus Wiesbaden wird erst gefunkt, dass jemand großartig ist, wie meinetwegen Battenfeld Spanier, wenn du an dem Weingut nicht mehr vorbeikommst. Dann, ja, wenn Mainz schon erobert ist, schon sturmreif geschossen und alle schon irgendwie auf dem Rücken liegen, die alle Viere vorne stecken und sagen, gib mir deine Weine, dann wird auch in Wiesbaden gesagt, hey, good stuff. Ja, es hat so 16 Jahre gedauert, bis Wagner Stempel in den... Er ist eigentlich immer noch nicht im Kanon so richtig vollständig aufgenommen. Und wenn du so Knewitz oder so, wenn du dir die Wiesbaden Berichterstattung... Ja, es gibt so bestimmte Zirkel, die dann immer Knewitz nochmal so ein bisschen pushen. Aber dass jetzt eben einfach die Nicht-Circle sagen, übrigens, there's a new kid in town, das einzige Weingut, das es vielleicht geschafft hat, ist Rings. Aber ich glaube, da wiederholen wir uns. Das haben wir schon mal in einem Zusammenhang, glaube ich, schon mal gesagt. Zeit, mal ein paar Leute auf dem Schild zu heben. Sachen, die ich schon auch schon so oft gefeiert habe, die nicht. Aber vielleicht machen wir es einfach nochmal, dass wir nochmal ganz kurz sagen.
Ja, komm, lass uns mal ein bisschen Weine feiern. Gegen den schlechten Vibe. Und Leute, ihr müsst einfach auch wieder ein bisschen mehr deutsche Weine trinken. Ne? Das ist schon so.
Also vor allem bitte raus aus der Schmollecke, weil ihr euch jetzt Böcklingwolfs Kirchenstück nicht mehr leisten könnt.
Genau.
Irgendwie, das ist auch so ein Mosbacher zum Beispiel. Auch so ein Thema. Die Vorurteile ist immer noch so, ja, das ist so limonal, Zucker, das ist trockener als Brooklyn-Wolf. Durch die Bank weg, trockener als Brooklyn-Wolf. Das kannst du 20 Mal in Wiesbaden hinstellen und die schreiben immer das Gleiche.
Ja.
Ja, ist wieder so ein bisschen gefällig.
Nur weil es Frucht
hat. Wir haben ja gestern Peter Lauer probiert. Ja, die Weine sind fruchtig, sehr. Sie sind, wie soll man das sagen, zugänglich und weich, die haben alle drei GGs eine Null vorm Komma beim Restzucker. Ja. Eine Null vorm Komma, hat er selber gesagt, war ja gar keine Absicht. Also sie stoppen ja nicht, sie lassen ja gerne durchgehen. Hat 100 Jahre gedauert, bis das angefangen hat. Und dann hat es entsprechend durchgegangen. Also wen, Max Müller 1, ja, also fangen wir mal hier oben einfach an, jetzt sind wir gerade bei Franken. Also Max Müller 1 ist so ein Weingut auch, ja, ich meine, die werden schon ein bisschen gefeiert, aber eben nicht in Wiesbaden, die GGs waren fantastisch. Peter Lauer, haben wir gerade drüber gesprochen, die größte, die schreiendste Ungerechtigkeit, ja, es gibt ja so diese Rituale, die Mosel kriegt immer auf die Fresse am Ende von Wiesbaden.
Immer.
Und das ist in Teilen...
Trockene GG, das können die doch nicht.
Und so. Naja gut, es ist selbst verschuldet, weil die Mosel der einzige Regionalverband des VDP ist, die sich beharrlich weigern, mal zusammen in Klausur zu gehen und zu definieren, was stellen wir uns eigentlich unter der Mosel GG vor. Ja, deswegen kommt da immer alles Mögliche raus. Aber das ist das, was ich finde. Weißt du, du kannst doch gerne dem Gebiet an sich auf die Mütze hauen, aber du kannst doch nicht immer die es richtig machen, dann einfach unter den Tisch fallen lassen. Also die beiden Haagbrüder, das ist klar. Lauer haben wir eben auch gesagt. Die größte Ungerechtigkeit ist Granz Fassian. Ja, das ist eine junge, nachfolgende Generation, die das wirklich gut macht. Die Weine haben immer ein Gramm mehr Zucker als die Sachen von Haags. Die werden immer in einem Flight dann. Es ist immer harmonisch. Es ist nie dahin geprügelt oder eingestellt oder sowas. Das ist halt so. Vielleicht ist das die Kellerflora oder Terroir oder was weiß ich was. Die sagen immer ganz klein bisschen mehr Mellow. Die sind so gut in Teilen. Wir haben halt 4 GGs, sind jetzt nicht immer alle super gut. In diesem Fall war es das Goldtröpfchen nur gut. Aber Hofberg, Apotheke und Laurentius Lai waren zum Beispiel so Weine, wo du sagst, hey, warum kein Mensch hat die auch nur erwähnt?
Granz Fassian, nee.
Ja, es ist das dritte Jahr in Folge oder sowas, ja. Da war schon das Fernsehen. Der fucking SWR hat schon über die Frauenpower im Weingut Granz Fassian geredet. Aber in Wiesbaden, Schlüssel, weg. Über den Mund, weg, zack, reden wir nicht drüber. Ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber reden, wie gut Nebel ist. So, was wir auch schon gefeiert haben, was wir auch schon im Podcast hatten, ist immer noch die Weine von Julia Seifert. Das ist das Diefenhardsche Weingut. Mhm. Wir können auch über Familie Allendorf noch reden. Alle diese Weingüter, ich muss doch mal mit was anderem aufräumen, ja? Ich bin jetzt gerade so dabei. Aber es ist nicht negativ.
In Rage.
Ja.
Ein bisschen Rage.
Bisschen Rage, aber freundliche Rage. Mhm. Leute, der Gutswein ist die Visitenkarte eines Weinguts. My ass. Nein, ist er nicht. Bitte nicht. Wir trinken doch gar keine Gutsweine. Was sollen wir denn mit der scheiß Visitenkarte? Das ist so, als würdest du mir eine Pappvisitenkarte geben und wir halten längst die iPhones aneinander.
Ja.
Das Thema ist, wenn du Allendorf bist und du hast 50 Hektar, du hast ein 6-köpfiges Vertriebsteam, wie damals die Zeitschriftenwerber, die auf jeder Endverbrauchermesse in Deutschland sind und VDP-Weine, gute VDP-Weine verkaufen. Natürlich haben die 2 Gramm mehr Zucker als du und ich trinken wollen.
Klar.
Die haben 2 Gastronomie, das Brentano-Haus und den Anleger unten am Rhein. Die haben unendlich, die haben unendlich viel Wein zu verkaufen. Natürlich sind die Gutsweine nicht für uns. Müssen sie auch nicht sein, was du von Allendorf trinken musst. Also der Kenner, auch so ein junges Talent, der war vor 10 Jahren ein junges Talent. Seit 10 Jahren strampelt sich der Max Schönleber da ab und macht jedes Jahr mindestens ein Wein zum Niederknien. Interessiert einen Toten. Das ist der Goethewein aus dem Brentano-Haus, das ist der Katerwein, das ist dann die Auktionsreserve, wenn sie eine machen, und das sind die GGs. Das sind die Weine, in denen da macht er Weine, die er selber trinkt. Die sind nicht für den Anleger da unten. Ja. Und das, finde ich, ist dann auch okay. Und genau das gleiche bei Diefenhardt. Bei Diefenhardt ist es sogar so krass, die haben einen, haben wir auch schon drüber gesprochen, wir haben eine erste Lage Spätburgunder hier gehabt, die war fantastisch.
Sehr gut.
Viele haben das nachgekauft, viele haben das gefeiert. Die haben immer ein sehr trockenes GG, das Julia sozusagen selber trinken würde. Davon gibt es 800 Flaschen und eins mit 5000 Flaschen für die solvente Privatkundschaft. Aber in diesem Jahr ist auch das wunderbar harmonisch. Wir müssen doch nicht immer alles gleich irgendwie niederschreiben, weil es ein bisschen 2 Gramm mehr zu. Gleiches Ding übrigens ESA.
Rheingau hat es halt auch wirklich immer schwer.
Ja, genau wie die Mosel. Gerne bashen. Ne? Also ESA, ich meine jetzt die Serie ESA zu Knüpphausen, also das Weingut August ESA. Es gibt ja noch den Johanneshof ESA. Die machen seit 3 Jahren ungefähr bei den GGs immer so ein bisschen Honky-Tonk. Ja, so ein bisschen. Und auch, du hast sie, glaube ich, immer zu deiner Lieblings-Auktionsreserve hier gehabt. Auch da, Kater, Auktionsreserve und GGs.
Auktionsreserve fand ich in 2 Jahren jetzt richtig gut.
Richtig gute Sachen, ambitioniert, oft auch trockener. Manchmal, eins, glaube ich, sogar mit einer 1 vom Komma beim Zucker und so. Einfach mal gemacht, glaubst du, irgendjemand in Wiesbaden würde darüber reden. Bart hat das Glück, dass er jung und sehr gut Sozialmedia vernetzt ist. Der kriegt viel Aufmerksamkeit, zu Recht, zu Recht. Tolle Weine auch. Kloster Eberbach haben wir ausreichend gefeiert. Dom des Schandwerner hat auch zum Beispiel, hat noch nie jemand irgendwie, ich habe mit der gesprochen, die sagte, ja, unsere Weine werden ja nie gelobt in Wiesbaden. Hat sie so zu mir gesagt. Es ist ein bisschen krass.
Ist so. Ja, ist krass. Es
ist ein bisschen krass.
Aber da würde ich jetzt mal die Hörer auch mitnehmen wollen, Hörerinnen und Hörer. Dom des Schandwerner. Stellt euch jetzt doch mal bitte das Etikett vor. Wie sieht das aus? Fällt euch das ein? Wie sieht das Etikett aus von Dom des Schandwerner? Habt ihr das jetzt vor Augen?
Nee. Also, das ist übrigens interessant, weil die mir genau die gleiche Geschichte erzählt haben wie ein anderes Weingut, bin ich ziemlich sicher, vor 2-3 Jahren. Ja, wir verkaufen unsere GGs jetzt nicht so sofort aus, aber wir legen die dann immer nach 2 Jahren, nehmen sie raus aus der Preisliste, legen sie ein bisschen weg. Und so alle 4-5 Jahre haben wir dann an unserer Hausmesse in unserer schönen Villa, wo dann die solvente Privatwirtschaft aus Wiesbaden und Frankfurt kommt, so ein Stand, da werden dann gereifte GGs aus der Schatzkammer ausgeschenkt und die Leute ganz begeistert, dann ist alles ausverkauft. Und dann können wir wieder 4 Jahre weitermachen. Also so verkauft man GGs, wenn man in dieser, das GG ist die Spitze der Pyramide, Liga spielt. Natürlich bindet das ein bisschen Kapital, aber ich fand das, ich glaube, Acham Magin war das andere Weingut, das mir das erzählt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass mir 2 Weingüter aus unterschiedlichen VDP-Regionalverbänden diese Strategie mal erzählt haben und sagen, so verkaufen wir. Und das sind dann 500 Flaschen von jedem GG, die danach nach der Hausmesse dann irgendwie weg sind oder so. Sowas war das in dem Dreh. Also, machen wir kurz weiter. Wer noch zu den guten und viel zu selten Gelobten gehört, die da dann irgendwie nicht gefeiert werden. Wir haben schon gesprochen über, hier schon häufiger über Crusius und Moosbacher mit diesem Stigma. Ja. Ähnlich ist es bei Kruger Rumpf. Die Weine sind wahnsinnig trocken. Sie sind teilweise die trockensten an der Nahe.
Und Burgberg ist
Auch das rheinhessische GG aus dem Scharlachberg ist regelmäßig sehr gut. Gut, Knewitz ist populär, aber trotzdem über seine GGs redet auch keiner. Knewitz flutet Berlin mit Gussriesling. Ja. Ist übrigens auch ein gutes Riesling, den ich gar nicht so toll finde. Der muss auch vor allem der Berliner Gastronomie schmecken.
Genau.
Ein bisschen Achamagin sind auch Sachen, die ich regelmäßig so ein bisschen heißt, nicht immer alle Weine. Die haben Achamagin, hat auch immer drei Weine dabei. Ein bisschen hat zwei Weine. Ein bisschen war allerdings ist bisher fast alles, was ich von denen ist, der erst drei Jahre ging. Oder ja. Das war fast alles sehr, sehr gut. Da wird einfach nicht drüber gesprochen. Theo Minges ist auch so ein Ding, ist so abgefallen. Ich meine, da arbeitet ja der Lukas Hammelmann im Keller, der genau. mit seinen Weinen dann so gefeiert wurde für teilweise sehr wildes Zeug. Die Weine sind auch regelmäßig sehr gut. Kranz, haben wir gerade eben lang drüber gesprochen, worüber wir hier gesprochen haben, wo ich sehr dankbar bin, dass wir das im Podcast ein bisschen einstellen konnten, ist Münzberg. Das hat viel, viel Resonanz gegeben, haben die mir erzählt, weil die Weine wirklich so gut sind.
Und das freut mich sehr. Als ich bei Anja im Laden angefangen habe, haben die noch Münzberg über Reidemeister in Ulrich gezogen und haben viel Münzberg getrunken. Und dann war das auch schon sehr, sehr gut. Und dann hatte das mal so eine Delle und dann verschwand das komplett. Ne? Mhm. Also so komplett aus der Berichterstattung, aus dem Auge. Und das ist echt...
Was auch Schlumberger Bernhard. Schlumberger Bernhard findet sich auch irgendwie seit einigen Jahren neu. Und da laufen Altenberg Weingarten. Weißer Burgunder GG ist großer Wein, ist einfach groß, ganz groß. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen, dass es bezahlbar ist. Leute, die das nicht erst seit gestern machen, die vielleicht ein bisschen was anpassen, richtig gutes Zeug machen. Und das gibt es dann. Ja, und wie gesagt, Wörle war dieses Jahr stark. Das sind so ein paar Sachen, die mir da spontan einfallen.
Ich glaube, dass der tragische Moment im Moment ist, dass wir in diesem Krisenmodus sind, in einem Zeitraum, wo es so gute deutsche Weine gab, wie vielleicht noch nie.
Ja.
Und das ist, glaube ich, diese tragische Wolke, die mich auch so ein bisschen umtreibt als Beobachter, wo ich denke, Mann, ey, in der Dichte, in der Masse gibt es so viele so herausragend gute deutsche Weine. Und die Zeit ist aber die falsche. Das ist schon irgendwie...
Ja. Blankenhorn, Entschuldigung, natürlich nach dem phänomenalen Auftritt beim Chardonnay-Wettbewerb. Die waren auch da, haben am Samstag bei einer Abendveranstaltung gereifte Sachen gezeigt. Das ist auch ein Weingut, das unfassbar nach vorne kommt gerade. Das sind so ein paar Sachen, die wir mal feiern können. Da sind viele Sachen dabei, die echt überzeugend bepreist sind. So, also, warum hat Wiesbaden sein Zenit überschritten? Weil es wird weniger Content produziert. Es wird nicht die nächste Stufe gezündet in Sachen, was bewirkt die Veranstaltung, in dem Sinne, dass man vielleicht mal neuen Leuten eine Bühne will. Ich glaube, es wird maximal 2 Jahre dauern, dann wird es im VDP intern diese Diskussion geben, weil es eben auch immer teurer wird, weil die Veranstaltung immer größer wird. Und ich fand das interessant, die Verkostung gestern hier hatte ich eigentlich gar nicht geplant. Wir haben letztes Jahr so eine Schatzsuche gemacht, hat vielleicht der eine oder andere gelesen, da haben wir ein paar Sachen gemacht, die in Wiesbaden nicht gezeigt wurden. Und dann war ich am Sonntag bei der Versteigerungsvorprobe, die ist abends ja auch noch dann in Wiesbaden. Und da waren die Gröbes, weil die ja diesen tollen, feinherben Wein auch versteigern aus Rheinhessen. Und die streiten mich an, sagen, Herr Botmann, dürfen wir wieder schicken. Ich glaube, unsere Probe hier letztes Jahr, bei denen die Weine ja auch so wahnsinnig gut waren, wir haben das auch ausreichend gefeiert, hat denen mehr Resonanz beschert als 5 Jahre Wiesbaden. Da habe ich gesagt, Herr Gröber, ich fliege eigentlich gleich übermorgen wieder zurück nach Spanien. Ich war da jetzt gar nicht drauf eingestellt, wir haben ja recht, also könnte man eigentlich machen. Aber geben Sie mir mal 3 Wochen, dass ich mir irgendwie so einen Rahmen schaffe, in dem wir das noch wieder auch ernsthaft verkosten können. Da lacht er und sagt, ja, das würden wir begrüßen. Und deswegen haben wir dann, das war einer der Gründe, warum wir gestern diese Probe mal Achim von Oettinger auch wieder geschickt. Unglaublich schöne Weine, wobei ich diesmal den Siegelsberg noch besser finde als den 2,5-mal so teuren Marco Brunnen, aber das ist vielleicht auch jetzt, ich bin noch nicht fertig, die werden noch 2-3 Tage weiter probiert und dann könnt ihr das im Blog lesen. Also es ist tatsächlich so, dass viele bezahlen, weil sie dabei sein wollen, weil irgendwelche Importeure von irgendwo kommen, sie spielen in deren Agenda keine so große Rolle, dass die noch persönlich vorbeikommen, die besuchen ihre 7 wichtigsten Weingüter und da sind sie vielleicht nicht mit dabei, also wollen sie in Wiesbaden sein, außerdem wollen sie sich nicht nachsagen lassen, sie könnten nicht mehr, weil es ist ganz schön teuer und so hast du ja gerade alles erklärt. Aber irgendwann werden sie sagen, Leute, es ist zu wenig Output, den wir hier haben. Und dann wird sich da vermutlich etwas tun. Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass das passieren wird, wenn wir den nächsten Swimmingpool-Jahrgang haben. Wenn wir den nächsten Swimmingpool-Jahrgang haben, wird alles aus gebügelt, was wir jetzt vielleicht noch irgendwie, oder wird alles alle Nischen ausgefüllt, die jetzt noch da sind. Ja, also hier haben wir einen kleinen Jahrgang, deswegen merken wir nicht, dass wir vielleicht im Handel noch nicht so sind oder in der Gastronomie und pipapo. Wenn dann wirklich der Swimmingpool-Jahrgang da ist, den die Winzer auch brauchen, weil jetzt nach so viel Hagel und Regen und bla, der letzte war 18, das ist schon eine Weile her. Und wenn der dann da ist, dann wird sich das ganze Ausmaß zeigen und ich glaube, dann wird die Diskussion losgehen.
Ja, das kann schon gut sein.
So, und jetzt die Frage nach dem Jahrgang. Stefan Reinhardt hat einen schönen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben, der ganz lang online verfügbar war. Jetzt habe ich ihn irgendwie nicht mehr gefunden. Ich hatte ihn mir kopiert. Ich möchte ihn nicht in voller Länge zitieren, weil das, glaube ich, aus Urheberrechtsgründen.
Bestimmt schwierig,
ja. Ja, vielleicht hat der eine oder andere ihn schon gelesen. Und der ist sehr kritisch. Und er ist aber nicht kritisch nach dem Motto, ich bin der Verkoster und finde das jetzt doof, sondern er ist ein Journalist, der verschiedene Master of Wine etc. gefragt hat. Und da kommen verschiedene Meinungen vor. Und das ist journalistisch total sauber. So arbeite ich auch, wenn ich für die Weinwirtschaft schreibe. Aber interessant waren trotzdem ein Teil, also weil das jetzt Wein ist, vermengt er Kommentar und Reportage so ein bisschen, weil er ja auch Kritiker ist. Also das ist nicht ganz so, wie wenn ein Journalist schreibt, der nur Experten. Er ist ja einer der führenden Experten. Er hat also beides gemacht. Und es kommt diese Passage, in der steht, dabei kommt der als klassisch bezeichnete Jahrgang der schlanken, rassigen deutschen Stilistik eigentlich entgegen. Viele Produzenten belassen es aber nicht bei der Klassik, sondern übertreiben es mit der Traubenmazeration, dem Holzeinsatz, dem Hefemanagement, dem Zusatz von Schwefel. Wenn einem dieser beim Verkosten allmählich die Zunge zerreißt, stimmt etwas nicht. Es scheint mittlerweile trendy zu sein, schlanke, kaum noch fruchtige, sondern kantige und im Abgang bittere, scharfe und antrocknende Weine mit Charakter in anderen Abführungen zu erzeugen. Allerdings darf man sich schon fragen, wer soll das trinken? Noch dazu bei Preisen von bis zu 100 Euro, in der Spitze auch noch mehr. Das ist ein Teil, dann kommen ein paar Master of Wine, die auch kritisch sind und so weiter. Aber ist es die Lage, die aus einem an sich kristallinen Riesling einen breitschulterigen, cremigen Burgunder macht oder aus einem Weißburgunder einen burgundischen Chardonnay? Ist es die Nierstandardlage Pettental, die eine bekannte Berliner Sommelierin nach der Probe des mit flüchtiger Säure verunstalteten 2017ers Kopfschütteln, Glas und Spucknapf austauschen lässt, eines 2017ers, der von einem Master of Wine als awful, scheußlich bezeichnet wird? Also viel Kritik. Viel Kritik. Stuart Pickett hat unter Stefans Facebook-Post geschrieben, ja, das klingt mir zu sehr, als wären das ganz, ganz viele Weine. Das waren ja doch aber eigentlich eher nur eine gewisse Zahl. Also der 17er, um den es hier geht.
Schätzel,
genau. Der 21er war eigentlich viel krasser, weil der mäuselt so dermaßen, das kannst du dir nicht vorstellen. Der Kollege von Meininger sagte, dass ich habe eine Gänsehaut bekommen. Aber so eine Gänsehaut, die du kriegst, wenn du eine Krustentierallergie hast und jetzt aus Versehen ein Schrimp ist. Ja, ich musste kurz überlegen, ob ich heute überhaupt noch mal Wein verkosten kann. Verstehe ich gut. Ich habe in meiner Zusammenfassung, die noch bis zum 15. Oktober ausschließlich für Steady-Nutzer zugänglich ist und dann für alle zugänglich sein wird, dazu was geschrieben und ich habe meine Meinung mittlerweile fast ein bisschen geändert. Ich lasse den aber einfach so, wie er ist, weil ich finde es immer fairer und ehrlicher. Was mir nämlich aufgefallen ist, dieser Artikel ist dann geteilt worden auf Facebook, auch lange nicht so viel wie früher und auch lange nicht so viel. Und interessant fand ich, wer ihn so geteilt hat und top gesagt hat oder sonst was oder wer Danke drunter geschrieben. Christoph Raffig beispielsweise hat Danke drunter geschrieben und Petra Palings, lange Vertriebsleiterin bei Prüm, hat den geteilt und gesagt, hier und so. Und das sind zwei Menschen, die, glaube ich, die sich gut kennen und sich auch mögen. Also hier geht es nicht um irgendwelche Pönnel, aber die, glaube ich, niemals auf die Idee kämen, ihre Weinkeller miteinander zu tauschen. Da sind mir noch ein paar mehr andere Leute eingefallen. Und ich habe dann gemerkt, ja, so wie es geschrieben ist, kannst du das auf ganz, ganz viele Weine anwenden. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Ich glaube, gemacht sind immer die Weine der anderen. Die Weine, die man nicht mag. Die eigenen Weine sind immer die gekonnte Holzeinsatz.
Genau.
Gekonnt ist mit der Maische und so. Und das andere ist dann halt so geprügelt. welche Vokabeln? Liebe Hörer, ihr kennt sie alle, die Vokabeln, glaube ich. Und das ist normal, weil wir alle diese Idee haben, die falsch ist, aber trotzdem sich nicht ausblenden lässt, dass die Natur sich um Gleichgewicht dreht. Und harmonisch ist, wenn Gleichgewicht herrscht. Und Gleichgewicht stellt sich von alleine ein. Und dann geht es hier um Geschmack. Und wenn der Geschmack für uns wohlig ist, dann ist das Harmonie. Und dann denken wir an Gleichgewicht. Und dann denken wir daran, dass da keiner allzu sehr mit rumgebladdelt hat. Also das ist deswegen Quatsch, weil Gleichgewicht stellt sich meistens in der Natur dadurch ein, dass irgendjemand verhungert, vertrieben, also Tiere verhungern, weiterziehen, weil sie kein Futter mehr finden, woanders irgendwie oder ausgerottet, fast ausgerottet werden, bis sie sich dann wieder, das ist eigentlich ein ziemlich bloody Business, also ich glaube, so viel Harmonie ist in der Natur eigentlich gar nicht drin, aber wir haben so diese Idee und deswegen denken wir immer, das, was uns schmeckt, ist harmonisch und das, was uns schmeckt, ist entsprechend nicht gemacht und getuned und eingestellt und das, was uns nicht schmeckt, finden wir unharmonisch und dann gehen wir davon aus, dass die Natur ja keine Unharmonie produziert, sondern immer Gleichgewicht, also hat da einer mit rumgespielt.
Nachgeholfen.
Völlig normal, denke ich auch. Ich habe mich deswegen ja auch erst später dazu entschieden, dass ich eigentlich eine andere Einstellung zu dem Artikel habe, nämlich, dass er richtig ist, weil er jeden bedient. Dass er dadurch aber natürlich auch wieder nicht mehr richtig ist. Also das ist ein bisschen schwierig. Der 24er Jahrgang ist nicht so gut, wie man sich das erhofft hätte. Der 21 war ein super Jahr, das sich dann aus heutiger Sicht, ich habe viele 23er sind ja auch jetzt erst vorgestellt worden, 23 ist ein schönes Jahr. 24 haben sie in Mainz noch alle gesagt, ach, das ist nix. Und dann im Laufe des Jahres haben viele Weine sich im Tank viel besser entwickelt, weil es ist eben in manchen Ecken ist es doch ein Jahr, wo die Trauben auf die letzte Rille reif geworden sind. Und dann kommen richtig große Rieslinge zustande. Das gilt aber nur für Riesling. Dann kommen richtig große Rieslinge zustande. Aber das gilt nicht nur für Riesling. Wilhelm Weiler hat diesen schönen Satz gesagt, wir haben wieder eine Vertikale auf Weingut Weiler gehabt. Der beste Standort für Trauben ist der kühlste Standort, an dem noch jedes Jahr die Vollausreifung garantiert ist. Und das Interessante ist, sagte er, es gilt für alle Obstsorten. Ganz einfach. Es muss jedes Jahr vollreif werden, damit du eine Ernte, damit du eine Sicherheit hast. Also da ist der Beste natürlich der wirtschaftlich Interessanteste. Und je kühler es dann nachher ist und je eher sie es gerade ebenso erreichen, desto besser, knackiger und präziser im aromatischen Ausdruck ist die Frucht. Fand ich ganz interessant. Und insofern ist 24 ein Jahr, in dem in vielen eher kühlen Lagen so gerade eben dieser Zustand erreicht wurde. Und da sind die Weine grandios. Bei anderen gibt es viele Unbillen und es gibt auch viel nur ganz ordentliches Zeug. So würde ich es mal beschreiben. So, jetzt haben wir lang geredet. Ein bisschen unstrukturiert, weil ich nicht so ganz vorbereitet war. Aber egal. Erzähl mal was zu den Weinen.
Ja.
Fangen wir mit dem kleinen Glas
an. Das kleine Glas rechts. Da habe ich ein bisschen eine staubige, grasige Nase. Ein bisschen apfelig. Super trocken. Schöne Struktur. Bisschen Schmelz, nicht so viel Gerbstoff. Gefällt mir sehr gut. Auch am Gaumen in der Frucht eher so grün, apfelig. Aber jetzt nicht sauer oder so. Also kein saurer Apfel. Gefällt mir super. Links im großen Glas hat es Holz. Mehr als rechts. Rechts hat gar kein Holz, würde ich mal sagen. Es hat dadurch natürlich ein bisschen eine kräftigere Struktur. Ist aber auch nicht super Holz geprägt, ne? Also was wir vorhin schon hatten, also es ist jetzt nicht irgendwie super Räucherofen, sondern eher Schreinerei. Den Vergleich finde ich eigentlich immer ganz gut. Ich wäre bei beiden Weinen, glaube ich, bei Silvaner. Einmal mit Holz, einmal ohne Holz. Finde ich beides extrem charmant. Gefällt mir gut. Ist wenig dabei, was mich stört. Das ist so sehr aus einem Guss. Beide Weine, der linke mit ein bisschen mehr Holz, der rechte so ein bisschen straighter, eher auf dieser leicht apfeligen Frucht, finde ich sehr, sehr schön.
Gut. Der erste Wein, den du beschrieben hast, ist Riesling, bei dir im kleinen Glas. Das ist Dom de Chantwerner.
Ach, witzig.
Das ist das 23er GG aus der Hölle.
So gut, sie kannst du vom Tisch jagen. Gehst du da runter?
Lass sie doch ein bisschen rum, dann Podcast mit Katze. Die Geschichte dazu war einfach, dass ich den Wein in Wiesbaden beschrieben habe, als ich finde den Wein geil. Weil du sagst es ja selber, der ist einfach sehr, sehr in sich ruhend. So wahnsinnig viel Witze, da kannst du gar nicht drüber erzählen, aber er hat auch einen extremen Trinkfluss. Das ist wirklich sehr, sehr schick. Und als ich dann die Weine für die Probe zusammensuchte, habe ich Frau Moritz geschrieben, von der Inhaberin, und die sind, glaube ich, eher so gediegen. Ja? Das ist so eher so die Villa, hatte ich ja erzählt, mit den Privatkunden aus Wiesbaden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht haben Sie gesehen, ich mochte ja den Wein sehr gerne und ich plane jetzt für diese Probe so ein paar Sachen zu organisieren, ob sie mir die Hörnummer schicken kann. Und dann schrieb sie zurück, das fand ich sehr lustig übrigens, Herr Bohmann, ich finde den Wein auch geil. Und rechte Wein ist ein Wein, der vielleicht jetzt so auf Holter die Polter seine ganze Größe gar nicht so zeigen kann. Das ist Rudi Mai Kniebrecher. Der letzte Flight gestern, den habe ich mir gewünscht, obwohl die Weine am Weingut ausverkauft sind. Deswegen war ich auch sehr dankbar, weil er die trotzdem alle geschickt hat aus der eigenen Reserve. Wir haben angefangen, es war ein Viererflight, alle haben angefangen links, deswegen haben wir angefangen. Sie waren natürlich parallel eingeschenkt mit Rotlauf, dann Himmelsfahrt, dann Schäferreserve und dann den Kniebrecher. Deswegen auch 23, weil Schäferreserve liegt ja auch, bis ist ja gerade erst erschienen. Und das war ein Flight, den ich immer mal in meinem Leben im Glas haben wollte. Ich habe die Weine alle schon verkostet. Ich habe die Weine sogar an einem Tag verkostet auf dem Weingut. Das weiß der Winzer auch. Aber er versteht auch, warum ich diese Weine so gerne mal einschenken wollte. Deswegen hat er sie geschickt. Und es ist einfach so zwei GGs. Es ist eine erste Lage. Aber davon gibt es ja zwei Weine, den Schäfer und die Schäferreserve. Die Reserve. Und jetzt muss ich langsamer reden. Also zwei GGs. Das erste ist der Tüngersheim Rotlauf. Das zweite ist Retzbach Himmelsfahrt und dann der Schäfer ist eine VDP erste Lage und da könnte man wahrscheinlich noch irgendwie eine Parzelle als GG irgendwie, aber das machen die nicht, weil hier der Unterschied zwischen den Weinen tatsächlich Reserve ist, da geht es um Holz, die haben immer 100% Holz, aber der eine hat glaube ich 100, ganz viele 100% Holz sozusagen, also alles neu und deswegen Schäferreserve. Und dann der Kniebrecher, über den wir vielleicht schon mal gesprochen haben. Der Ultra-Silvaner, der auch 140 Euro kostet. Das ist eine Selektion aus den beiden Lagen. Separat nochmal, was damit gemacht für diesen Wein, von dem es nur eine sehr begrenzte Zahl Flaschen gibt, weil nämlich im Himmelsrecht, im Himmelsfahrt, die Menge so gering ist. Vom Rotlauf könnten die 6.000 Flaschen GG machen. Also da gibt es jetzt noch Junganlagen, da wird es vielleicht auch irgendwann mal. Aber und ich habe diese Weine eingeschickt und ich habe nicht viel dazu gesagt. Ich habe immer in der Probe gesagt, das ist jetzt beispielsweise zwei GGs vom gleichen Haus oder drei GGs aus der gleichen Lage. Mir habe ich gesagt, das passt nicht so ganz in die Klassifikation, deswegen einfach so. Und dann ist was passiert, was ich so noch nie erlebt habe. Die Leute haben wirklich so 7-8 Minuten lang diese Weine verkostet, ohne sich zu fragen, welches Weingut könnte das denn sein, welche Rebsorte könnte das denn sein, wo sind wir denn hier oder sowas. Der erste Wein, der Rotlauf, hat die Leute so reingezogen, zu einer geheimnisvollen, eher dunklen Art. Dann kam der zweite etwas heller und dann haben die sich wirklich, und nach 8 Minuten oder so kam der erste auf die Idee, was ist denn das eigentlich, was könnte das eigentlich sein oder so. Und da war ich so glücklich, weil mir das auch so ging. Die standen so spannend im Glas, du kannst gerne die anderen drei gleich nochmal probieren. Als sie dann anfingen, habe ich gesagt, bevor wir das jetzt hier jetzt auseinanderreden, lass uns, die 8 Minuten reichen uns. Ich habe mich direkt aufgedeckt. Waren alle sehr irritiert, weil einer noch dabei war, der keinen Silvaner mochte. Aber dann sagte Paul ganz richtig, das ist vielleicht auch in erster Linie erstmal Rudolf Mai und dann Silvaner.
Die Weine hatten, das kann gut sein, ja.
Also die haben da so eine ganz eigene Art, womit man aber nicht denken sollte, dass jetzt da irgendwie ein Weißburgunder schmecken würde wie ein Silvaner. Die haben auch alle so eine Nase, so, sagte Bernhard, sagte das so schön, eine Mischung aus Fichtennadel und Zitrone.
Also das trifft es ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja.
Sehr ungewöhnlich und da kommst du auch nicht auf irgendeine Rebsorte zuallererst. Dann hast du in dem ersten Wein so eine leichte, schellenähnliche Wachsigkeit in der Frucht, das nicht negativ ist, sondern ganz, ganz toll ist und so. Und du bist dann irgendwann so eingenommen von den Weinen, dass du sagst, ich kann mich ja nachher noch darum kümmern, was das jetzt genau ist. Lass uns mal nochmal so. Das macht einfach riesig Spaß. Und was du dann auch denkst, weil jetzt gestern, glaube ich, mehrheitlich der Rotlauf vielleicht der Überzeugung war, du hast das hat eine solche Überzeugungskraft, dass du denkst, wenn der Winzer mir jetzt sagt, ich will für den rechten 130 und für den linken 55, und sagt, vertrau mir mal, in 3 Jahren weißt du warum, dann glaube ich dem das. Weißt du so? Weil das ist ja jetzt hier einer der teuersten Weine Frankens, glaube ich, nach dem Kreuz von Luckert. Das ist die Nummer 2 mit 100, ich glaube 199 Euro.
Ist das zweite Mal, dass ich den im Glas habe? Das letzte Mal auch bei dir. Ist schon ziemlich gut. Ist jetzt natürlich jetzt vom Holz her noch so ein bisschen dominant, aber das ist einfach von den Anlagen her
sollen großartig. Sollen wir den auch nicht 10 Jahre trinken?
Ja. Danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.